Die Geschichte der Titanic beginnt nicht mit Gewissheit, sondern mit Träumen und Ambitionen, verwoben mit den Fäden menschlichen Ehrgeizes und technischen Fortschritts. In den geschäftigen Hallen von Belfast, wo der Klang von Hämmern auf Stahl die Luft erfüllte, erschufen Tausende von Arbeitern etwas, das die Welt noch nie gesehen hatte, einen schwimmenden Palast, der die Grenzen zwischen Kontinenten und Klassen überwinden sollte. Diese Geschichte erstreckt sich über Jahre der Planung und des Bauens, über 4 Tage des Triumphs auf den Wellen des Atlantiks, über 2 Stunden und 40 Minuten der Agonie und über mehr als ein Jahrhundert der Erinnerung. Sie handelt von 2224 Seelen, deren Träume und Hoffnungen mit einem Schiff verbunden waren, das als unsinkbar galt. Während Sie sich entspannen und tiefer in diese Erzählung gleiten, stellen Sie sich vor, wie menschliche Ambitionen Gestalt annehmen, wie Stahl sich in Träume verwandelt und wie eine einzige Nacht, I, am April die Welt für immer veränderte. Dies ist nicht nur die Geschichte eines Schiffes, sondern die Geschichte der Menschheit selbst, unserer größten Triumphe und unserer tiefsten Tragödien, unserer Hoffnungen und unserer Sterblichkeit. Geburt eines Traums. Die Geschichte der Titanic beginnt nicht mit dem Klang brechender Wellen gegen einen stählernen Rumpf, sondern mit dem Kratzen von Bleistiften auf Papier in den gediegenen Geschäftsräumen der White Star Line in Liverpool. Hier, in den ersten Monaten des Jahres 1907, saßen Männer in dunklen Anzügen um einen polierten Mahagonitisch und planten etwas, das die Welt der Schifffahrt für immer verändern sollte. Joseph Bruce Ismay, der ehrgeizige Vorsitzende der White Star Line, spürte den Druck der Konkurrenz wie einen physischen Schmerz. Die Cunard Line, der erbitterte Rivale seiner Reederei, hatte soeben die Mauretania und die Lusitania in Dienst gestellt, 2 Schiffe, die nicht nur durch ihre Geschwindigkeit, sondern auch durch ihre schiere Eleganz die prestigeträchtigen Atlantikrouten dominierten. Diese beiden Giganten transportierten die Reichen und Mächtigen zwischen Europa und Amerika und brachten der Cunard Line Millionen von Pfund Sterling ein, während die White Star Line zusehen musste, wie ihr Marktanteil schrumpfte. An jenem entscheidenden Tag I am Jahr 1907 trafen sich Ismay und Lord James Pirrie, der Vorsitzende der berühmten Belfaster Werft Harland & Wolff, in Ismays Londoner Herrenclub. Zwischen Zigarrenrauch und Whisky entwickelten sie einen Plan, der kühn war in seinem Umfang und revolutionär in seiner Vision. Anstatt mit Geschwindigkeit zu konkurrieren, würden sie mit Größe, Luxus und technischer Perfektion triumphieren. 3 Schiffe sollten entstehen, jedes größer als alles, was je zuvor gebaut worden war. Die Olympic, die Titanic und die ursprünglich als Gigantic geplante Britannic. Die ersten Skizzen entstanden in den Büros von Harland & Wolff in Belfast, wo Thomas Andrews, der brillante Schiffskonstrukteur und Neffe von Lord Pirrie, seine ganze Leidenschaft und sein technisches Genie in das Projekt einbrachte. Andrews, ein Mann von gerade 31 Jahren, verstand es wie kein anderer, technische Innovation mit praktischer Seetüchtigkeit zu verbinden. Seine Entwürfe sahen Schiffe vor, die nicht nur durch ihre Größe beeindrucken sollten, mit einer Länge von 267 Metern und einer Höhe, die einem 11-stöckigen Gebäude entsprach, sondern auch durch ein revolutionäres Sicherheitssystem aus 16 wasserdichten Schotten, die das Schiff theoretisch selbst nach schweren Beschädigungen über Wasser halten sollten. Die Planungsphase zog sich über Monate hin, während Andrews und sein Team von Ingenieuren jeden Aspekt der zukünftigen Schiffe durchdachten. Die Titanic sollte nicht nur ein Transportmittel sein, sondern ein schwimmender Palast, der die gesellschaftlichen Hierarchien der edwardianischen Ära widerspiegeln würde. Die erste Klasse würde Luxus bieten, der mit den feinsten Hotels Londons oder New Yorks konkurrieren konnte. Ein à la carte Restaurant I am Stil des Ritz, ein Schwimmbad, ein Fitnessraum mit den modernsten Geräten und Suiten, die mit französischen Antiquitäten und persischen Teppichen ausgestattet werden sollten. Doch Andrews dachte auch an jene, die weniger privilegiert waren. Die zweite Klasse der Titanic sollte Standards bieten, die auf anderen Schiffen der ersten Klasse entsprachen, während selbst die dritte Klasse, in der die Auswanderer reisen würden, die nach Amerika strebten, sauberer und komfortabler sein sollte als auf den meisten anderen Schiffen der Zeit. Diese soziale Gliederung spiegelte nicht nur geschäftliches Kalkül wider, sondern auch eine gewisse humanitäre Vision, die Überzeugung, dass technischer Fortschritt allen Schichten der Gesellschaft zugutekommen sollte. Die technischen Herausforderungen waren immens. Die Schiffe würden eine Verdrängung von 46.800 Tonnen haben, angetrieben von einer Kombination aus Kolbendampfmaschinen und einer revolutionären Niederdruckpassungsturbine. Diese Kraftquelle würde nicht nur für beeindruckende Geschwindigkeit sorgen, sondern auch für die Elektrizität, die Tausende von Glühbirnen speisen, Aufzüge betreiben und die drahtlose Telegrafie ermöglichen würde, die das Schiff mit der Außenwelt verbinden sollte. Während die Planungen fortschritten, wuchs die Aufregung in Belfast. Die Stadt, die seit Jahrzehnten vom Schiffbau lebte, bereitete sich auf das größte Projekt ihrer Geschichte vor. Arbeiter begannen bereits, ihre Fähigkeiten für die kommenden Herausforderungen zu schärfen, während die Werft von Harland & Wolff sich auf eine Expansion vorbereitete, die neue Trockendocks, verstärkte Kräne und Tausende zusätzlicher Arbeitsplätze erfordern würde. Die Finanzierung des Projekts erforderte Verhandlungen, die sich über Monate hinzogen. Die White Star Line, obwohl erfolgreich, verfügte nicht über die enormen Summen, die für den Bau von 3 Superschiffen erforderlich waren. Schließlich wurde eine Vereinbarung mit JP, Morgan's International Mercantile Marine Company, getroffen, einem amerikanischen Trust, der bereits beträchtliche Anteile an der White Star Line hielt. Diese Finanzierung bedeutete jedoch auch amerikanischen Einfluss auf ein traditionell britisches Unternehmen. Eine Entwicklung, die in den Zeitungen kontrovers diskutiert wurde. Die Öffentlichkeit verfolgte die Entwicklung mit wachsender Faszination. Zeitungsartikel berichteten von einem Wunder der modernen Technik und einem schwimmenden Palast, der die Überlegenheit der britischen Ingenieurskunst demonstrieren würde. Die Vorstellung, dass Menschen bald in Luxus über den Atlantik reisen könnten, der zuvor nur der allerreichsten Elite vorbehalten war, fesselte die Imagination einer Gesellschaft, die sich an der Schwelle einer neuen Ära sah. Am Ende des Jahres 1908 waren die Pläne vollständig ausgearbeitet. Die Bestellungen für Stahl wurden aufgegeben, die Kiele vorbereitet und die ersten Arbeiter für das Projekt eingestellt. Die Titanic existierte noch immer nur in den Köpfen ihrer Schöpfer und auf den technischen Zeichnungen in den Archiven von Harland & Wolff, doch bereits jetzt war klar, dass etwas Außergewöhnliches entstehen würde, ein Schiff, das nicht nur die Grenzen zwischen Kontinenten überwinden, sondern auch neue Standards für menschlichen Erfindungsreichtum und technische Perfektion setzen sollte. Stählerne Knochen des Leviathans. Die Morgensonne des 31. März 1909 warf lange Schatten über die Werft von Harland & Wolff in Belfast, als der erste stählerne Träger für das Schiff, das später als Titanic bekannt werden sollte, an seinen Platz gehoben wurde. Dieser Moment markierte nicht nur den Beginn einer der größten technischen Unternehmungen der Menschheitsgeschichte, sondern auch den Startschuss für eine Transformation, die eine ganze Stadt erfassen würde. Der Lärm war ohrenbetäubend. Das rhythmische Hämmern von Tausenden von Niethämmern, das Kreischen der Dampfkräne beim Heben schwerer Stahlplatten, das Zischen von heißem Metall, wenn es in Wasser getaucht wurde, und das unaufhörliche Donnern der Schmiedehämmer verschmolzen zu einer industriellen Symphonie, die von den Hügeln Belfasts widerhallte. Die Werft war zu einem riesigen Organismus geworden, in dem 15.000 Männer Tag für Tag daran arbeiteten, Stahl in Träume zu verwandeln. Thomas Andrews stand oft am Rand des Trockendocks Nummer 401, sein schwarzer Anzug mit weißer Kreide und Metallstaub bedeckt, während er mit einem Blick, der sowohl Stolz als auch Sorge ausdrückte, die wachsende Struktur des Schiffes beobachtete. Neben ihm entstand gleichzeitig die Olympic, das Schwesterschiff der Titanic, in Dock Nummer 400, und Andrews musste seine Aufmerksamkeit zwischen beiden Projekten teilen, wobei er jeden Niet, jeden Schweißpunkt und jeden Stahlträger mit der Aufmerksamkeit eines Malers prüfte, der an seinem Meisterwerk arbeitet. Die schiere Größe der Unternehmung sprengte alle bisherigen Maßstäbe. Jedes der beiden Schiffe erforderte 3.300 Tonnen Stahl allein für die Außenhaut, während das komplette Skelett aus über 3.000 Tonnen speziell gehärtetem Schiffbaustahl gefertigt wurde, der in den Hochöfen von Schottland und Nordengland produziert worden war. Die Beschaffung dieser enormen Mengen hochwertigen Stahls hatte Monate gedauert und erforderte die Koordination von Dutzenden von Lieferanten aus ganz Großbritannien und darüber hinaus. Die Arbeiter selbst kamen aus allen Schichten der irischen und schottischen Gesellschaft. Da waren die Nietjungen, oft nicht älter als 16 Jahre, die mit erstaunlicher Geschwindigkeit und Präzision die glühenden Nieten von den Schmieden zu den Nietern transportierten, wobei sie Temperaturen von über 800 Grad Celsius trotzten. Die erfahrenen Nieter selbst, Männer mit von jahrzehntelanger Arbeit gehärteten Händen, arbeiteten in Teams von 4 Mann. Einer hielt den Niet, einer schlug ihn, einer hielt das Gegenstück und einer überwachte die Qualität. Jeder einzelne Niet musste perfekt sitzen, denn das Leben tausender von Menschen würde später von der Qualität dieser scheinbar einfachen Verbindungen abhängen. Die Planung der Arbeitsabläufe war ein logistisches Meisterwerk für sich. Die Werft hatte eigene Eisenbahnlinien installiert, die schwere Bauteile direkt an die Docks transportierten, während ein System von Dampfkränen, das zu dieser Zeit als das modernste der Welt galt, Stahlplatten von bis zu 15 Tonnen Gewicht mit millimetergenauer Präzision an ihren Bestimmungsort heben konnte. Der Größe dieser Kräne, liebevoll Samson genannt, ragte 130 Meter in den Himmel und war so konstruiert, dass er die schwersten Bauteile der Schiffe handhaben konnte. Lord Peary persönlich inspizierte die Arbeiten mehrmals wöchentlich, wobei er von einer Schar von Ingenieuren, Vorarbeitern und Sekretären begleitet wurde. Seine Besuche waren gefürchtet und ersehnt zugleich, gefürchtet, weil seine Adleraugen jeden Fehler entdeckten, ersehnt, weil er großzügig war mit Lob für gute Arbeit und nicht zögerte, verdienstvolle Arbeiter zu befördern. Peary verstand es, wie wenige andere, technische Exzellenz mit menschlicher Motivation zu verbinden. Und unter seiner Führung entwickelte sich in der Werft eine Kultur des Stolzes und der Hingabe, die weit über das normale Maß hinausging. Die technischen Herausforderungen beim Bau der Titanic erforderten innovative Lösungen, die oft erst während des Bauprozesses entwickelt wurden. Die wasserdichten Schotten, die das Schiff theoretisch unsinkbar machen sollten, erforderten eine völlig neue Herangehensweise an die Schiffskonstruktion. Jedes Schott musste nicht nur wasserdicht sein, sondern auch dem enormen Wasserdruck standhalten, der entstehen würde, wenn benachbarte Abteilungen geflutet wären. Die Ingenieure von Harland und Wolff testeten verschiedene Dichtungssysteme und Materialien, bis sie eine Lösung fanden, die ihren strengen Anforderungen genügte. Die Elektrik des Schiffes stellte eine weitere Herausforderung dar. 5000 Glühbirnen sollten das Schiff erleuchten, hunderte von Elektromotoren sollten alles von Ventilatoren bis zu Aufzügen antreiben und das revolutionäre Marconi-Funksystem sollte drahtlose Kommunikation über tausende von Kilometern ermöglichen. Das Bordnetz erforderte Generatoren von einer Leistung, die zu dieser Zeit nur in den größten Kraftwerken zu finden war, sowie ein komplexes System von Sicherungen und Verteilern, das jeden Stromausfall verhindern sollte. Die Propellerachsen stellten die Ingenieure vor besondere Probleme. Die mittlere Achse für die Turbine war so massiv, dass sie in einem Stück geschmiedet werden musste, was die Kapazitäten der größten Schmieden Englands an ihre Grenzen brachte. Der Transport dieser gigantischen Stahlwelle von der Schmiede in Sheffield nach Belfast erforderte einen Spezialtransport, der ganz England durchquerte und Brücken sowie Bahnverbindungen auf ihre Belastbarkeit testete. Während der Bau voranschritt, begannen auch die Vorbereitungen für die Innenausstattung. Kunsthandwerker aus ganz Europa wurden engagiert, um die luxuriösen Salons der ersten Klasse zu schaffen. Italienische Marmorarbeiter kamen nach Belfast, um die Säulen- und Wandverkleidungen zu installieren. Französische Möbeltischler brachten ihre Expertise bei der Herstellung von Louis Quinze Möbeln ein und deutsche Glasmacher fertigten die kunstvollen Buntglasfenster an, die das große Treppenhaus schmücken sollten. Die Arbeitszeiten waren lang und die Bedingungen hart. Doch der Stolz, an etwas Außergewöhnlichem mitzuwirken, trieb die Männer an. Viele der Arbeiter brachten ihre Söhne mit zur Werft, um ihnen zu zeigen, woran sie arbeiteten, und nicht wenige dieser Jungen schworen sich, eines Tages selbst Schiffbauer zu werden. Die Titanic wurde so zu mehr als nur einem Schiff, sie wurde zum Symbol für die Kraft menschlicher Ambitionen und die Möglichkeiten der industriellen Zivilisation. Am Ende des Jahres 1910 hatte das Skelett der Titanic seine endgültige Form angenommen. 267 Meter lang, 28 Meter breit und 55 Meter hoch, ragte sie über die Dächer von Belfast hinaus und kündigte der Welt an, dass hier etwas Einzigartiges entstand. Die stählernen Knochen des Leviathans waren gesetzt, bereit, mit Fleisch und Seele gefüllt zu werden. Wachstum des Giganten. Als das Jahr 1910 zu Ende ging und der Winter über Belfast hereinbrach, begann die wahre Transformation der Titanic von einem stählernen Skelett zu einem lebendigen, atmenden Organismus. Die kalten Monate brachten ihre eigenen Herausforderungen mit sich, eingefrorene Rohrleitungen, rutschige Arbeitsflächen und die ständige Gefahr von Unfällen bei der Arbeit mit heißem Metall in eisiger Luft, doch die Arbeiter von Harland & Wolff ließen sich nicht aufhalten. Tag für Tag, Woche für Woche wuchs das Schiff vor den staunenden Augen der Belfaster Bevölkerung. Die Außenhaut des Schiffes nahm Form an als tausende von Stahlplatten, jede einzelne sorgfältig gemessen und angepasst, an ihren vorbestimmten Platz gesetzt wurden. Diese Platten, die zwischen 1,5 und 2,5 Zentimeter dick waren, wurden mit einer Präzision installiert, die einem Uhrmacher Ehre gemacht hätte. Jede Platte war nummeriert und hatte ihren exakten Platz I am großen Bauplan des Schiffes, und die Nieter arbeiteten mit einer Geschwindigkeit und Genauigkeit, die selbst erfahrene Schiffbauer in Erstaunen versetzte. Thomas Andrews verbrachte seine Tage damit, zwischen der Olympic und der Titanic hin und her zu wandeln, wobei seine scharfen Augen jeden Aspekt des Bauprozesses überwachten. Er hatte die seltene Gabe, sowohl das große ganze I am Blick zu behalten, als auch die kleinsten Details nicht zu übersehen. Wenn ein Niet nicht perfekt saß oder eine Schweißnaht auch nur geringfügig von den Spezifikationen abwich, war Andrews sofort zur Stelle, um Korrekturen anzuordnen. Seine Obsession mit Perfektion war legendär in der Werft, und die Arbeiter respektierten ihn dafür, dass er dieselben hohen Standards an sich selbst anlegte, die er von ihnen erwartete. Der Sommer des Jahres 1911 brachte einen Meilenstein, den ganz Belfast mit Spannung erwartet hatte, den Stapellauf der Titanic. Am 31. Mai, einem warmen, sonnigen Tag, versammelten sich mehr als 100.000 Menschen entlang der Ufer des Flusses Lagan, um Zeuge eines der spektakulärsten Ereignisse in der Geschichte der Schifffahrt zu werden. Die Straßen von Belfast waren mit Fahnen geschmückt, Schulkinder bekamen frei und selbst die Fabriken stellten ihre Arbeit ein, damit ihre Arbeiter das historische Ereignis miterleben konnten. Lord Pirrie hatte keine Kosten gescheut, um diesen Tag zu einem unvergesslichen Ereignis zu machen. Eine Tribüne war für geladene Gäste errichtet worden, darunter JP, Morgan himself, der eigens aus New York angereist war, um den Stapellauf des Schiffes zu erleben, das teilweise mit seinem Geld finanziert worden war. Lady Pirrie sollte die Ehre haben, das Schiff zu taufen, und sie stand bereit, die traditionelle Flasche Champagner am Bug der Titanic zu zerschmettern. Doch der Stapellauf der Titanic unterschied sich von traditionellen Schiffstaufen. Aufgrund ihrer enormen Größe und ihres Gewichts von 26.000 Tonnen, nur der Rumpf ohne Aufbauten und Maschinen, war die Zeremonie mehr ein präzise orchestriertes technisches Manöver als ein festliches Ereignis. Um exakt 12.15 Uhr wurden die letzten Halterungen entfernt und die Titanic begann ihre majestätische Reise ins Wasser, begleitet vom Jubel der Menschenmenge und dem tiefen Ton der Schiffshörner I am Hafen. Der Anblick war atemberaubend. Das riesige Schiff glitt mit überraschender Anmut die mit Talg geschmierten Hellingen hinab und tauchte mit einem gewaltigen Platschen in den Lagern ein, wobei es eine Welle erzeugte, die noch kilometerweit flussabwärts zu spüren war. Für einen Moment schien die Zeit stillzustehen, als die Menschen realisierten, dass sie gerade Zeuge der Geburt des größten beweglichen Objekts geworden waren, das je von Menschenhand geschaffen worden war. Nach dem Stapellauf begann die eigentliche Arbeit erst. Das schwimmende, aber noch leere Schiff wurde zu einem Ausfittungskai geschleppt, wo die komplexeste Phase des Bauprozesses beginnen sollte. Die Installation der Antriebsanlage erforderte Präzision von unvorstellbarem Ausmaß. Die beiden riesigen Kolbenmaschinen, jede mit einer Leistung von 15.500 PS, mussten millimetergenau ausgerichtet werden, während die zentrale Parsons-Niederdruckturbine, ein Wunderwerk der modernen Technik, eine völlig neue Art der Kraftübertragung darstellte. Die Arbeit an den Maschinen war gefährlich und erforderte höchste Konzentration. Schwere Maschinenteile mussten durch schmale Öffnungen in den Rumpf hinabgelassen werden, und ein einziger Fehler hätte nicht nur das teure Equipment zerstört, sondern auch Menschenleben kosten können. Die Maschinisten, die aus Schottland und Nordengland anreisten, brachten jahrzehntelange Erfahrung mit, doch selbst für sie waren die Dimensionen der Titanic-Maschinen eine völlig neue Herausforderung. Parallel zur Maschineninstallation begann der Bau der Aufbauten. Deck für Deck wuchs das Schiff in die Höhe, während hunderte von Handwerkern gleichzeitig an verschiedenen Bereichen arbeiteten. Schreiner fertigten die hölzernen Verkleidungen der Salons an. Installateure verlegten hunderte von Kilometern elektrischer Leitungen. Klempner installierten das komplexe System von Wasserleitungen und Heizungsrohren. Und Maler begannen mit den ersten Anstrichen der Wände und Decken. Das elektrische System der Titanic war revolutionär. 4 dampfbetriebene Generatoren würden genug Strom liefern, um eine Stadt von 10.000 Einwohnern zu versorgen. Jede Kabine würde elektrisches Licht haben. Die öffentlichen Räume würden von Hunderten von Glühbirnen erleuchtet. Und elektrische Heizungen würden auch in den kältesten Winternächten auf dem Atlantik für Wärme sorgen. Das Telefonsystem an Bord würde es ermöglichen, von jeder Kabine aus mit der Brücke oder anderen Bereichen des Schiffes zu kommunizieren. Während der technischen Arbeiten begannen auch die Vorbereitungen für die luxuriöse Innenausstattung. Kunsthandwerker aus ganz Europa trafen in Belfast ein, um ihre Meisterwerke zu schaffen. Die große Treppe, die sich über 6 Decks erstrecken sollte, wurde zur Hauptattraktion des Schiffes. Ihre Stufen aus englischer Eiche, die kunstvoll geschnitzten Geländer und die große Glaskuppel darüber sollten jedem Passagier, der das Schiff betrat, sofort vermitteln, dass er sich an Bord von etwas ganz Besonderem befand. Am Ende des Jahres 1911 war die Titanic fast fertiggestellt. Ihre 4 gewaltigen Schornsteine ragten in den Himmel von Belfast, ihre elegante Silhouette war bereits von weitem erkennbar und in ihren Eingeweiden pulste bereits das Leben der Maschinen und elektrischen Systeme. Das größte Schiff der Welt war bereit, seine Bestimmung zu erfüllen und die Ozeane zu beherrschen. Luxus und Pracht. Die letzten Monate des Jahres 1911 und die ersten des folgenden Jahres verwandelten die Titanic von einem beeindruckenden, aber leeren Rumpf in einen schwimmenden Palast, der die gesellschaftlichen Träume und Hierarchien des edwardianischen Zeitalters in Stahl und Holz, in Marmor und Seide verkörperte. Während draußen der irische Winter über Belfast fegte, arbeiteten Hunderte von Kunsthandwerkern, Dekorateuren und Spezialisten am warmen Inneren des Schiffes daran, ein Meisterwerk der angewandten Kunst zu schaffen. Die erste Klasse der Titanic sollte Standards setzen, die selbst die luxuriösesten Hotels Europas in den Schatten stellen würden. Das Herzstück bildete die große Treppe, ein architektonisches Wunderwerk, das sich über 6 Decks erstreckte und von einer kunstvollen Glaskuppel gekrönt wurde. Diese Treppe war mehr als nur ein funktioneller Übergang zwischen den Decks. Sie war ein Theater, eine Bühne, auf der sich das gesellschaftliche Leben der wohlhabendsten Passagiere abspielen sollte. Die Stufen wurden aus feinstem englischen Eichenholz gefertigt, während die Geländer mit handgeschnitzten Cherubim und floralen Motiven verziert wurden, die von Kunsthandwerkern aus der ganzen britischen Insel geschaffen worden waren. Der Speisesaal der ersten Klasse konnte 534 Passagiere fassen und war am Stil eines edwardianischen Palastes gestaltet. Die Wände waren mit Nussbaumholz getäfelt, das aus den Wäldern Virginias stammte, während die Decke mit kunstvoll geschnitzten Stuckarbeiten verziert war, die von italienischen Meistern angefertigt worden waren. Hunderte von elektrischen Leuchtern, deren Kristalle aus Böhmen stammten, warfen ein warmes, goldenes Licht auf die weißen Leinentischtücher und das polierte Silberbesteck, das in den Werkstätten von Sheffield speziell für die White Star Line angefertigt worden war. Das à la carte Restaurant, das vom berühmten Luigi Gatti geleitet werden sollte, der bereits das Restaurant am Londoner Ritz führte, war am Stil eines exklusiven Pariser Cafés gestaltet. Hier konnten die wohlhabendsten Passagiere Hummer aus Maine, Kaviar aus Russland und die feinsten französischen Weine genießen, während sie durch große Panoramafenster auf das endlose Blau des Atlantiks blickten. Die Speisekarten wurden täglich auf handgeschöpftem Papier gedruckt und in 6 Sprachen verfasst, um der internationalen Klientel gerecht zu werden. Die luxuriösesten Unterkünfte waren die beiden Parlor-Suiten auf dem B-Deck, jede mit eigenem 50 Quadratmeter großen Privatdeck. Diese Suiten verfügten über separate Schlaf- und Wohnzimmer, private Bäder mit echten Marmorbadewannen und waren mit Antiquitäten aus dem 18. Jahrhundert eingerichtet. Die Wandbespannungen bestanden aus handgewebter Seide aus Lyon, während die Teppiche von den berühmten Webern aus Persien stammten. Für diese Unterkünfte zahlten die Passagiere einen Preis, der dem Jahresgehalt eines durchschnittlichen Arbeiters entsprach. Die zweite Klasse der Titanic bot einen Standard, der auf den meisten anderen Schiffen der ersten Klasse entsprochen hätte. Der Speisesaal, der 204 und 70 Passagiere aufnehmen konnte, war mit Mahagoni getäfelt und verfügte über elektrische Lüftung, die die Luft stets frisch hielt. Die Kabinen der zweiten Klasse waren geräumiger als vergleichbare Unterkünfte auf anderen Schiffen und verfügten über fließendes Wasser, elektrisches Licht und sogar über Heizungen, die über ein zentrales System gesteuert wurden. Viele dieser Kabinen hatten richtige Betten statt der üblichen Kojen, was für Reisende dieser Klasse ein außergewöhnlicher Luxus war. Selbst die dritte Klasse, in der die Auswanderer reisten, die ihr Glück in Amerika suchten, bot Annehmlichkeiten, die weit über das hinausgingen, was auf anderen Schiffen üblich war. Die Speisesäle waren hell und luftig, mit weiß gestrichenen Stahlwänden und langen Holztischen, an denen bis zu 400 Menschen gleichzeitig essen konnten. Die Schlafräume waren zwar einfach, aber sauber und ordentlich, mit stabilen Kojen und ausreichender Belüftung. Jeder Passagier der dritten Klasse erhielt täglich 3 warme Mahlzeiten, was für viele von ihnen mehr war, als sie in ihrer Heimat gewohnt waren. Das Schiff verfügte über revolutionäre technische Einrichtungen, die den Komfort aller Passagiere steigerten. Das Schwimmbad, das erste seiner Art auf einem Schiff, war mit Meerwasser gefüllt, das durch ein ausgeklügeltes System von Pumpen und Filtern sauber gehalten wurde. Der Fitnessraum war mit den modernsten Geräten ausgestattet, darunter Rudermaschinen, stationäre Fahrräder und sogar ein elektrisches Kamel, ein mechanisches Gerät, das die Bewegungen eines reitenden Kamels simulierte und bei der wohlhabenden Gesellschaft sehr beliebt war. Das türkische Bad I am Untergeschoss des Schiffes war eine exakte Nachbildung der berühmten Bäder I am Londoner AAC Club. Mit dampfenden Räumen, Ruhebereichen mit kunstvollen orientalischen Fliesen und einem Kühlraum bot es eine Oase der Entspannung mitten auf dem Ozean. Masseure und Bademeister standen bereit, um den Passagieren jeden Wunsch zu erfüllen. Die Innenausstattung spiegelte nicht nur Luxus wider, sondern auch die kulturellen Vorlieben der Zeit. Der Rauchersalon der ersten Klasse war I am Stil eines englischen Gentleman-Clubs gestaltet, mit dunkelgrünen Ledersesseln, Mahagoni-Paneelen und einer Sammlung der neuesten Zeitschriften und Bücher. Die Damen-Lounge hingegen war in hellen, femininen Tönen gehalten, mit Satinbezügen, zarten Blumenmustern und einer Harfe für die musikalische Unterhaltung. Die Café-Terrasse, die an das Café Parisien angelehnt war, bot eine entspannte Atmosphäre mit Korbmöbeln und großen Fenstern, die einen Panoramablick auf das Meer gewährten. Hier konnten die Passagiere bei einer Tasse Kaffee und französischem Gebäck die Reise genießen und dabei das Gefühl haben, sich in einem der eleganten Straßencafés von Paris zu befinden. Am 32. März 1912 war die Ausstattung der Titanic vollendet. Das Schiff war nicht nur ein Transportmittel geworden, sondern ein Kunstwerk, das die Handwerkskunst von Tausenden von Spezialisten aus ganz Europa verkörperte. Von den kostbarsten Materialien bis zu den kleinsten Details war alles darauf ausgelegt, den Passagieren eine Reise zu bieten, die sie nie vergessen würden. Die Titanic war bereit, die Welt mit ihrer Pracht zu beeindrucken und eine neue Ära der Luxusreisen einzuleiten. Kapitän und Mannschaft. In den ersten Märztagen des Jahres 1912 traf eine Entscheidung ein, die das Schicksal der Titanic besiegeln würde, obwohl damals niemand ahnen konnte, welch tragische Wendung diese Wahl nehmen sollte. Die White Star Line ernannte Kapitän Edward John Smith zum Kommandanten ihres neuen Flaggschiffs. Eine Ehre, die zugleich den Höhepunkt und das Ende einer beispiellosen Karriere markieren sollte, die sich über 40 Jahre auf den Weltmeeren erstreckt hatte. Smith, ein Mann von 68 Jahren mit einem majestätischen weißen Vollbart, der ihm den Spitznamen der Millionärskapitän eingebracht hatte, verkörperte alles, was die Passagiere der ersten Klasse von einem Schiffsführer erwarteten. Seine Erscheinung war imposant und vertrauenerweckend zugleich. Ein Mann, der durch seine bloße Anwesenheit Sicherheit und Kompetenz ausstrahlte. In seiner langen Laufbahn hatte er über 1 Million Meilen auf den Ozeanen zurückgelegt und dabei nur einen einzigen ernsten Unfall erlitten, als sein Schiff Olympic Eye am Jahr zuvor mit einem Kreuzer der Royal Navy kollidiert war, ein Vorfall, der schnell vergessen wurde und seiner Reputation keinen Abbruch tat. Die wohlhabenden Passagiere vertrauten Smith so sehr, dass viele von ihnen ihre Atlantiküberquerung gezielt auf die Schiffe buchten, die er kommandierte. Seine Kabine war stets gefüllt mit Einladungen zu privaten Dinners und gesellschaftlichen Veranstaltungen, und er galt als Meister der Konversation, der sich mit gleicher Eleganz über Literatur, Politik und die Feinheiten der Navigation unterhalten konnte. Smith hatte angekündigt, dass die Jungfernfahrt der Titanic seine letzte große Reise sein würde, bevor er sich in den wohlverdienten Ruhestand zurückziehen und mehr Zeit mit seiner Frau Eleanor und seiner Tochter Helen verbringen würde. An seiner Seite stand eine sorgfältig ausgewählte Crew von Offizieren, von denen jeder jahrelange Erfahrung auf den Schiffen der White Star Line mitbrachte. Henry Wilde, der erste Offizier, war ein ruhiger, besonnener Mann aus Liverpool, der sich durch seine methodische Herangehensweise und seine Fähigkeit auszeichnete, auch in stressigen Situationen einen klaren Kopf zu bewalten. William Murdoch, der ursprünglich als erster Offizier vorgesehen war, wurde durch Wildes Last-Minute-Versetzung von der Olympic zum ersten Offizier befördert, was eine Kettenreaktion in der Hierarchie auslöste, die später verhängnisvolle Konsequenzen haben sollte. Murdoch, ein Schotte mit einem ausgeprägten Sinn für Pflicht und Disziplin, war bekannt für seine schnellen Reflexe und seine Fähigkeit, in Gefahrensituationen instinktiv richtig zu handeln. Charles Lightoller, der zweite Offizier, galt als einer der erfahrensten Seeleute der Handelsflotte und hatte bereits Schiffbrüche überlebt, die anderen das Leben gekostet hatten. Seine Erfahrung mit Notsituationen würde sich in wenigen Wochen als unbezahlbar erweisen, auch wenn niemand ahnen konnte, wie entscheidend diese Erfahrung werden würde. Der dritte Offizier, Herbert Pittman, war ein methodischer Mann, der peinlich genau darauf achtete, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden, während der vierte Offizier, Joseph Boxhull, als Navigationsexperte galt und für seine präzise Berechnung von Schiffspositionen berühmt war. Der fünfte Offizier, Harold Lowe, ein temperamentvoller Waliser, und der sechste Offizier, James Moody, der mit seinen 24 Jahren der jüngste Offizier war, komplettierten die Brückenbesatzung. Die Funkoffiziere Jack Phillips und Harold Bright repräsentierten die neueste Technologie ihrer Zeit. Sie bedienten das revolutionäre Marconi-Funksystem, das der Titanic ermöglichte, mit Schiffen und Küstenstationen über hunderte von Kilometern zu kommunizieren. Phillips, der Senior Funker, war ein erfahrener Operateur, der bereits auf mehreren Schiffen gedient hatte, während der 22-jährige Bright erst seit kurzem bei Marconi angestellt war, aber eine natürliche Begabung für die komplizierte Technik der drahtlosen Telegrafie zeigte. Der Chefingenieur Joseph Bell führte eine Mannschaft von 35 Ingenieuren und Heizern, die dafür verantwortlich waren, die gewaltigen Maschinen der Titanic am Laufen zu halten. Diese Männer arbeiteten in den heißesten und gefährlichsten Bereichen des Schiffes, wo Temperaturen von über 50 Grad Celsius an der Tagesordnung waren. Ihre Arbeit war körperlich zermürbend und erforderte ständige Wachsamkeit, da die enormen Drücke und Temperaturen in den Kesselräumen jeden Fehler tödlich werden lassen konnten. Die Küchencrew unter der Leitung des französischen Küchenchefs Pierre Rousseau bereitete sich darauf vor, täglich über 6000 Mahlzeiten zu servieren. Die Speisekammer der Titanic war wie ein schwimmendes Kaufhaus bestückt. 70.000 Pfund frisches Fleisch, 12.000 Flaschen Mineralwasser, 80.000 Äpfel und 36.000 Orangen sollten die Passagiere und die Crew während der Atlantiküberquerung versorgen. Die Koordination dieser logistischen Herausforderung erforderte militärische Präzision und jahrelange Erfahrung. Die Stewards und das Servicepersonal, insgesamt über 300 Mann, stammten größtenteils aus Southampton und der umliegenden Grafschaft Hampshire. Viele von ihnen hatten ihre gesamte berufliche Laufbahn auf Schiffen der White Star Line verbracht und kannten jeden Winkel der verschiedenen Schiffe der Flotte. Ihre Aufgabe war es, den Passagieren jeden Wunsch zu erfüllen und dafür zu sorgen, dass die Reise unvergesslich blieb. Allerdings aus anderen Gründen, als sie sich vorstellten. Thomas Andrews, der Schiffskonstrukteur, würde ebenfalls an der Jungfernfahrt teilnehmen, nicht als Passagier, sondern als Beobachter und Problemlöser. Er plante, jeden Aspekt der Schiffsleistung zu überwachen und eine Liste von Verbesserungen für die zukünftigen Schiffe der Klasse zu erstellen. Seine Anwesenheit an Bord war ein Zeichen für das Vertrauen, das Harland und Wolff in ihr Meisterwerk setzte. Am 2. April 1912 war die Crew komplett versammelt. 888 Männer und Frauen, jeder ein Experte auf seinem Gebiet, bereit, das größte und luxuriöseste Schiff der Welt auf seiner Jungfernfahrt zu betreuen. Sie bildeten eine perfekt funktionierende Maschine aus menschlichem Können und Erfahrung, die darauf programmiert war, den Passagieren eine unvergessliche Reise zu bieten. Niemand von ihnen ahnte, dass sie in wenigen Tagen vor der größten Herausforderung ihrer Karriere stehen würden. Passagiere des Schicksals. Der 10. April 1912 begann mit einem strahlend blauen Himmel über Southampton, als wären die Götter selbst gekommen, um dem größten Schiff der Welt für seine Jungfernfahrt ihren Segen zu geben. Bereits in den frühen Morgenstunden strömten Menschen zu den Docks, nicht nur Passagiere, sondern auch neugierige Schaulustige, die Zeuge des historischen Moments werden wollten, in dem die Titanic ihre erste kommerzielle Reise antreten würde. Die Luft vibrierte vor Aufregung und Erwartung, während Gepäckträger schwere Koffer schleppten, Taxifahrer ihre wohlhabenden Fahrgäste zur Anlegestelle brachten und Familien sich für lange Monate oder sogar für immer voneinander verabschiedeten. Colonel Archibald Gracie, ein amerikanischer Geschichtsschreiber und Gesellschaftsmann, war einer der ersten Passagiere der ersten Klasse, die an Bord gingen. Er hatte die Titanic gewählt, nicht nur wegen ihres Prestiges, sondern auch wegen der Gelegenheit, auf der Überfahrt an seinem neuen Buch über die Schlacht von Chickamauga zu arbeiten. Gracie, ein Mann von 51 Jahren, mit einem gepflegten Schnurrbart und der natürlichen Autorität eines ehemaligen Militäroffiziers, war begeistert von der Größe und dem Luxus des Schiffes, während er seine geräumige Kabine auf dem C-Deck bezog. Benjamin Guggenheim, der Bergbaumagnat aus der berühmten amerikanischen Industriellenfamilie, reiste in Begleitung seiner französischen Geliebten Leontine Aubert und seines persönlichen Sekretärs. Guggenheim, ein Mann von 46 Jahren, der für seinen extravaganten Lebensstil und seine Großzügigkeit bekannt war, hatte eine der luxuriösesten Suiten auf dem B-Deck gebucht. Seine Frau und seine drei Töchter waren in New York geblieben, während er seine geschäftlichen Angelegenheiten in Europa geregelt hatte, und er freute sich darauf, wieder zu seiner Familie zurückzukehren. Isidor und Ida Strauss, die Besitzer des berühmten Kaufhauses Macy's in New York, waren seit 46 Jahren verheiratet und galten als eines der romantischsten Ehepaare der New Yorker Gesellschaft. Isidor, 67 Jahre alt und ein ehemaliges Mitglied des amerikanischen Repräsentantenhauses, reiste mit seiner geliebten Ida zurück von einem entspannenden Winterurlaub an der französischen Riviera. Das Paar war unzertrennlich. Ida begleitete ihren Mann auf fast allen seinen Geschäftsreisen. Und es war ein offenes Geheimnis, dass sie noch immer wie frisch Verliebte miteinander umgingen. John Jacob Astor IV, einer der reichsten Männer der Welt, befand sich in einer delikaten gesellschaftlichen Situation. Der 47-jährige Millionär hatte erst kürzlich seine 18-jährige zweite Frau Madeleine geheiratet, nachdem sich seine erste Ehe in einem skandalösen Scheidungsverfahren aufgelöst hatte. Das junge Paar hatte die letzten Monate in Europa verbracht, um dem gesellschaftlichen Klatsch in New York zu entgehen, und Madeleine war nun am 5. Monat schwanger. Astor hoffte, dass die Rückkehr auf dem prestigeträchtigsten Schiff der Welt dazu beitragen würde, die gesellschaftliche Akzeptanz für seine neue Ehe zu gewinnen. Margaret Molly Brown, die exzentrische Millionärsgattin aus Denver, war eine der farbenfrohsten Persönlichkeiten an Bord. Die 45-jährige Frau eines Bergbaumagnaten war für ihre direkte Art, ihre Großzügigkeit gegenüber den Armen und ihre unkonventionellen Ansichten bekannt. Brown hatte gerade mehrere Monate in Paris verbracht, wo sie Französisch studiert und sich für die Rechte der Arbeiter eingesetzt hatte. Ihre lebhafte Persönlichkeit und ihre Weigerung, sich den gesellschaftlichen Konventionen zu unterwerfen, machten sie sowohl beliebt als auch berüchtigt in der High Society. Doch die Titanic war nicht nur ein Schiff für die Reichen und Berühmten. In der zweiten Klasse reisten Menschen wie Vater Thomas Biles, ein katholischer Priester, der nach New York ging, um dort eine neue Gemeinde zu übernehmen. Der 34-jährige Geistliche aus Yorkshire war bekannt für seine mitreißenden Predigten und seine Hingabe an die Seelsorge. Er nutzte die Reisezeit, um seine Predigten für die amerikanische Gemeinde vorzubereiten und freute sich auf die neuen Herausforderungen, die ihn erwarteten. Wallace Hartley, der Bandleader des Schiffsorchesters, war ein talentierter Violinist aus Yorkshire, der bereits auf mehreren Schiffen der White Star Line gespielt hatte. Der 33-jährige Musiker leitete ein 8-köpfiges Orchester, das aus erfahrenen Musikern bestand, die alle darauf brannten, auf dem luxuriösesten Schiff der Welt zu spielen. Hartley war ein religiöser Mann, der jeden Tag in der Bibel las und fest daran glaubte, dass Musik die Seelen der Menschen erheben und in schweren Zeiten Trost spenden könnte. In der dritten Klasse drängten sich Hunderte von Auswanderern aus ganz Europa, die ihr Glück in der neuen Welt suchten. Da waren die Sage-Familie aus Schweden, Annie, John und ihre 4 kleinen Kinder, die alles verkauft hatten, um die Überfahrt zu bezahlen und in Amerika ein neues Leben zu beginnen. Daniel Buckley, ein 21-jähriger Ira aus County Cork, trug seine gesamten Ersparnisse bei sich und träumte davon, in New York Arbeit zu finden und genug Geld zu verdienen, um seine Familie nachkommen zu lassen. Die libanesischen Auswanderer Fatima, Josef und ihre kleine Tochter hatten wochenlang gespart, um sich die Fahrkarten leisten zu können. Sie sprachen kein Englisch und vertrauten darauf, dass Verwandte in New York ihnen helfen würden, sich in der neuen Heimat zurechtzufinden. Ihre wenigen Besitztümer waren in Holzkisten verpackt, die alles enthielten, was von ihrem alten Leben übrig geblieben war. Am Nachmittag, als die letzten Passagiere an Bord gegangen waren, fanden sich 2224 Seelen auf der Titanic. Jeder von ihnen hatte seine eigene Geschichte, seine eigenen Träume und Hoffnungen für die Zukunft. Reiche Industrielle und arme Auswanderer, berühmte Gesellschaftsdamen und unbekannte Arbeiter, sie alle teilten für die nächsten 4 Tage dasselbe Schicksal, auch wenn sie in völlig verschiedenen Welten lebten, die nur wenige Meter voneinander entfernt lagen. Aufbruch in die Ewigkeit. Um genau 12 Uhr mittags am 10. April 1912 ertönten die tiefen Töne der Schiffshörner über Southampton, als die Titanic langsam von ihrem Liegeplatz ablegte und ihre Reise in die Geschichte antrat. Kapitän Smith stand auf der Brücke und überwachte das komplizierte Manöver des Ablegens, während Hunderte von Schaulustigen am Dock winkten und jubelten. Die gewaltigen Propeller begannen sich zu drehen, das Wasser schäumte auf und das größte Schiff der Welt setzte sich majestätisch in Bewegung. Die ersten Stunden der Reise verliefen ohne Zwischenfälle, abgesehen von einem beinahe katastrophalen Vorfall beim Verlassen des Hafens, als die Titanic durch ihre schiere Größe und die Sogwirkung ihrer Propeller das kleinere Schiff New York von seinen Verankerungen losriss. Nur das schnelle Eingreifen eines Schleppers verhinderte eine Kollision, die die Jungfernfahrt beendet hätte, bevor sie richtig begonnen hatte. Dieses Ereignis wurde von Abergläubischen als schlechtes Omen gedeutet. Doch die meisten Passagiere lachten darüber und betrachteten es als spannende Anekdote für ihre Reisetagebücher. Nach dem Zwischenstopp in Cherbourg, wo weitere Passagiere zugestiegen waren, und einem kurzen Aufenthalt in Queenstown, dem letzten europäischen Hafen, begann die eigentliche Atlantiküberquerung. Das Schiff nahm Kurs auf New York und die Passagiere begannen, sich in das Leben an Bord einzufinden. Die nächsten 3 Tage sollten ein Fest der Sinne werden, ein schwimmendes Festival des Luxus und der menschlichen Errungenschaften. Das Leben an Bord entwickelte seinen eigenen Rhythmus. Jeden Morgen um 8 Uhr läuteten die Glocken zum Frühstück und die Passagiere der ersten Klasse versammelten sich Irma am prachtvollen Speisesaal, wo weiß gekleidete Stewards französischen Kaffee, frische Croissants und Eier Benedikt servierten. Margaret Brown hielt Hof an ihrem Lieblingstisch am großen Fenster und unterhielt ihre Tischgenossen mit lebhaften Geschichten aus dem wilden Westen, während Colonel Gracie methodisch seine Notizen für sein Geschichtsbuch durchging und gelegentlich interessante Anekdoten über den amerikanischen Bürgerkrieg zum Besten gab. Benjamin Guggenheim verbrachte die meiste Zeit in der Rauchlounge, wo er bei Zigarren- und Whisky-Geschäfte mit anderen Industriellen diskutierte, während seine französische Begleiterin Leontine die Tage in der Damenlounge verbrachte und französische Romane las. Das Ehepaar Strauß unternahm täglich gemeinsame Spaziergänge auf dem Promenadendeck, Arm in Arm wie ein junges Paar, und ihre offensichtliche Zuneigung zueinander rührte die anderen Passagiere zu Tränen. Die zweite Klasse entwickelte ihre eigene Geselligkeit. Vater Beils hielt tägliche Messen ab, die gut besucht waren, und verbrachte seine freie Zeit damit, mit den Passagieren über ihre Hoffnungen und Ängste bezüglich des neuen Lebens in Amerika zu sprechen. Das Schiffsorchester unter Wallace Hartley gab täglich Konzerte, die von klassischen Stücken bis zu populären Ragtime-Melodien reichten, und die Musik schallte durch die Korridore und verlieh der gesamten Reise eine festliche Atmosphäre. In der dritten Klasse herrschte eine andere, aber nicht weniger lebendige Stimmung. Die Sagefamilie aus Schweden hatte schnell Freundschaft mit anderen skandinavischen Auswanderern geschlossen, und die Kinder spielten zusammen auf dem hinteren Deck, während die Erwachsenen Geschichten über ihre Heimat austauschten und Pläne für ihr neues Leben in Amerika schmiedeten. Daniel Buckley hatte sich einer Gruppe irischer Männer angeschlossen, die jeden Abend traditionelle Lieder sangen und Geschichten erzählten, die ihre Sehnsucht nach der Heimat und ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft widerspiegelten. Das Wetter war in den ersten Tagen der Reise außergewöhnlich mild für die Jahreszeit. Die See war ruhig, der Himmel klar, und die Titanic glitt mit beeindruckender Geschwindigkeit durch die Wellen. Kapitän Smith war zufrieden mit der Leistung seines Schiffes und bemerkte mehrfach gegenüber den Passagieren, dass er in seiner langen Karriere selten eine so reibungslose Atlantiküberquerung erlebt habe. Doch bereits am 11. April begannen die Funkoffiziere Jack Phillips und Harold Bright beunruhigende Nachrichten zu empfangen. Andere Schiffe in der Gegend berichteten von Eisbergen und Treibeisfeldern, die ungewöhnlich weit südlich gesichtet worden waren. Diese Warnungen häuften sich am 12. und 13. April, als immer mehr Schiffe von gefährlichen Eisbedingungen berichteten. Phillips und Bright leiteten diese Meldungen pflichtgemäß an die Brücke weiter, doch die Kapitäne und Offiziere der Handelsschifffahrt waren es gewohnt, mit solchen Warnungen umzugehen und sahen keinen Grund zur übermäßigen Besorgnis. Die Passagiere bemerkten von diesen Warnungen nichts. Sie verbrachten ihre Tage damit, die luxuriösen Einrichtungen des Schiffes zu genießen. Das türkische Bad war ständig ausgebucht, das Schwimmbad zog besonders die sportlichen Passagiere an und die Bibliothek wurde zu einem beliebten Rückzugsort für diejenigen, die Ruhe suchten. Abends verwandelte sich das Schiff in einen schwimmenden Ballsaal, wo das Orchester spielte und elegante Paare über die polierten Tanzflächen glitten. John Jacob Astor verbrachte viel Zeit damit, seine schwangere Frau Madeleine zu umsorgen, die gelegentlich unter Seekrankheit litt, obwohl die See bemerkenswert ruhig war. Das junge Paar nutzte die Reise, um sich auf ihr neues Leben vorzubereiten und die gesellschaftliche Kritik zu vergessen, die sie in New York erwartete. Astor diskutierte mit anderen Geschäftsleuten über Investitionsmöglichkeiten und plante bereits neue Projekte für seine Rückkehr. Am Abend des 13. April herrschte an Bord eine besonders festliche Stimmung. Das Schiff hatte ausgezeichnete Zeit gemacht und es wurde gemunkelt, dass sie möglicherweise früher als geplant in New York ankommen würden. Die Passagiere der ersten Klasse versammelten sich zu einem besonders eleganten Dinner, während in der dritten Klasse irische Musik erklang und Menschen aus einem Dutzend verschiedener Länder zusammen tanzten und lachten. Niemand ahnte, dass dies die letzte unbeschwerte Nacht ihrer Reise sein würde. In weniger als 24 Stunden würde das Leben aller 2224 Seelen an Bord für immer verändert werden und die Titanic würde ihren Platz in der Geschichte nicht als Triumph der Ingenieurskunst, sondern als Symbol der Vergänglichkeit menschlicher Ambitionen einnehmen. Fatale 37 Sekunden. Der 14. April 1912 hatte als einer der schönsten Tage der gesamten Reise begonnen. Die Sonne schien von einem wolkenlosen Himmel, die See lag spiegelglatt da und ein leichter Wind trug den salzigen Duft des Atlantiks über die Decks der Titanic. Die Passagiere genossen das außergewöhnlich milde Wetter für diese Jahreszeit und diese Breitengrade und viele verbrachten mehr Zeit als gewöhnlich an der frischen Luft, ohne zu ahnen, dass gerade diese unnatürliche Stille und Windstille sich als verhängnisvoll erweisen würde. Kapitän Smith hatte den Tag damit verbracht, die zahlreichen Eiswarnungen zu studieren, die seit dem Morgen in stetig wachsender Zahl eingegangen waren. Insgesamt 6 verschiedene Schiffe hatten von einem großen Eisfeld berichtet, das sich direkt in der geplanten Route der Titanic befand. Das Schiff Kalifornian hatte gemeldet, dass es vollständig von Eis umgeben sei und für die Nacht gestoppt habe, während andere Schiffe von einzelnen großen Eisbergen berichteten, die in der Gegend trieben. Smith diskutierte diese Meldung mit seinen Offizieren, doch die Entscheidung wurde getroffen, die Geschwindigkeit beizubehalten und den Kurs nur geringfügig nach Süden zu ändern. Diese Entscheidung war nicht ungewöhnlich für die Standards der damaligen Zeit. Schiffskapitäne standen unter enormem Druck, pünktlich anzukommen, da Verspätungen nicht nur den Ruf der Reederei schädigten, sondern auch erhebliche finanzielle Verluste verursachen konnten. Die Titanic sollte am Mittwochmorgen in New York einlaufen und eine Verzögerung hätte hunderte von Geschäftsplänen durcheinandergebracht und den Passagieren der ersten Klasse, die wichtige Termine hatten, erhebliche Unannehmlichkeiten bereitet. Als die Dämmerung hereinbrach, fiel die Temperatur dramatisch ab. Gegen 18 Uhr war sie bereits um 10 Grad gesunken und die Passagiere, die sich zum Dinner versammelten, bemerkten die plötzliche Kälte. Die Stewards verteilten zusätzliche Decken und schlossen die Türen zu den Außendecks, um die warme Luft in den Salons zu halten. In den Heizräumen arbeiteten die Männer bei noch extremeren Temperaturen als gewöhnlich, da die Kessel auf Hochtouren liefen, um sowohl die Geschwindigkeit als auch die Heizung des Schiffes aufrechtzuerhalten. Frederick Fleet und Reginald Lee, die beiden Ausguckposten E am Krähennest, begannen ihren Dienst um 22 Uhr bei bitterkalten minus 2 Grad Celsius. Die beiden Männer hatten sich in so viele Schichten Kleidung gehüllt, wie ihre kleine Plattform zuließ. Doch der eisige Wind, der durch die Geschwindigkeit des Schiffes noch verstärkt wurde, schnitt ihnen ins Gesicht wie Messerklingen. Das größte Problem war jedoch, dass sie keine Ferngläser hatten. Diese waren bei einem Last-Minute-Personalwechsel in Southampton vergessen worden, ein scheinbar unbedeutender Fehler, der katastrophale Folgen haben sollte. Die Nacht war außergewöhnlich dunkel. Es war Neumond und nicht die geringste Bewölkung milderte die absolute Schwärze ab. Die Sterne leuchteten mit einer Intensität, die auf dem offenen Ozean nur selten zu beobachten war, doch sie warfen kein Licht auf die Wasseroberfläche. Die See war so ruhig, dass sich keine verräterischen weißen Schaumkronen bildeten, die normalerweise die Basis von Eisbergen markierten. Diese perfekte Stille, die die Passagiere den ganzen Tag über entzückt hatte, wurde nun zu einem tödlichen Feind. Um 23.30 Uhr erhielt das Schiff eine weitere Eiswarnung, diesmal direkt vom nahegelegenen Schiff Kalifornien, das nur wenige Meilen entfernt lag und vollständig von Eis eingeschlossen war. Der Funker Jack Phillips war jedoch völlig in Anspruch genommen von der Übertragung privater Nachrichten der Passagiere. Die reichen Fahrgäste bezahlten großzügig dafür, dass ihre geschäftlichen und persönlichen Telegramme übermittelt wurden und schnitt den Kalifornien-Funker ungeduldig ab mit den Worten, er solle still sein, da er beschäftigt sei. 10 Minuten vor Mitternacht bemerkte Frederick Fleet I am Krähennest etwas, das ihn zunächst verwirrt zurückließen. Ein dunkler Schatten am Horizont, der sich von der sternenklaren Nacht abhob. Zuerst dachte er, es könne ein anderes Schiff sein. Doch als das Objekt näher kam, erkannte er mit wachsendem Entsetzen die charakteristische Form eines Eisbergs. Der Berg war riesig, mindestens 60 Meter hoch und wahrscheinlich 10-mal so groß unter der Wasseroberfläche, wo die tödlichste Gefahr lauerte. Fleet griff nach dem Warnläuten und schlug 3-mal das Signal für einen Eisberg direkt voraus. Gleichzeitig griff er zum Telefon und rief die Brücke an. »Eisberg, direkt voraus«, schrie er in den Hörer. Erster Offizier, Murdoch, der den Brückendienst hatte, sah sofort die Gefahr und gab eine Reihe von Befehlen, die in der Geschichte der Seefahrt für immer berüchtigt bleiben sollten. »Hart Steuerbord, volle Kraft zurück, die Schotten schließen.« Die nächsten 37 Sekunden entschieden über das Schicksal der Titanic und aller Menschen an Bord. Der riesige Eisberg, der schätzungsweise 400.000 Tonnen wog und Jahrhunderte alt war, trieb unhörbar und unsichtbar durch die Nacht, bis die Kollision unvermeidlich wurde. Murdochs Entscheidung, das Schiff nach Backbord zu drehen und gleichzeitig die Maschinen zu stoppen, war nach den damaligen Standards korrekt. Doch die Physik arbeitete gegen ihn. Das Schiff begann langsam zu drehen. Seine gewaltigen Propeller kämpften gegen die Trägheit, von 46.800 Tonnen Stahl, Kohle und menschlichem Leben. Für einen Moment schien es, als könnte die Titanic dem Eisberg ausweichen, als der Bug bereits an dem weißen Berg vorbeizugleiten schien. Doch dann, mit einem Geräusch, das später als eigenartiges Rumpeln beschrieben wurde, weniger dramatisch als das Krachen, das die meisten erwarteten, berührte die Steuerbordseite des Schiffes den Eisberg. Die Kollision dauerte nur etwa 10 Sekunden, doch in dieser kurzen Zeit riss das Eis eine Reihe von Öffnungen in die Außenhaut der Titanic, die zusammengenommen etwa 72 Meter der Schiffslänge betrafen. Das Wasser begann sofort in die ersten 6 Abteilungen einzudringen. Eine Anzahl, die die Überlebensfähigkeit des Schiffes überstieg, obwohl es als praktisch unsinkbar konstruiert worden war. Thomas Andrews, der Schiffskonstrukteur, wurde sofort geweckt und begann eine fiebrige Inspektion der Schäden. Seine Berechnungen waren schnell und endgültig. Das Schiff würde in etwa einer Stunde und 20 Minuten sinken. Die Titanic, das Wunder der modernen Technik, der schwimmende Palast, der Stolz der britischen Ingenieurskunst, war zum Untergang verurteilt und mit ihr das Leben von mehr als 1500 Menschen, die in dieser kalten Aprilnacht auf dem Nordatlantik ihrem Schicksal entgegengingen. Erste Stunden der Katastrophe. In den ersten Minuten nach der Kollision herrschte an Bord der Titanic eine gespenstische Ruhe, die in merkwürdigen Kontrast zur Schwere der Situation stand. Viele Passagiere hatten den Aufprall überhaupt nicht bemerkt. In den luxuriösen Kabinen der ersten Klasse war er kaum mehr als ein sanftes Erzittern gewesen. Nicht stärker als das Rumpeln eines Zuges über Gleisverbindungen. Diejenigen, die wach waren, dachten zunächst, das Schiff habe nur einen Anker geworfen oder sei aus anderen routinemäßigen Gründen gestoppt worden. Margaret Brown, die in ihrer Kabine auf dem B-Deck gelesen hatte, spürte lediglich eine leichte Vibration und hörte dann, wie die mächtigen Maschinen der Titanic zum Stillstand kamen. Die plötzliche Stille nach 4 Tagen des konstanten Brummens der Motoren war ungewöhnlich, doch sie dachte sich zunächst nichts dabei und kehrte zu ihrem Buch zurück. Ähnlich erging es den meisten anderen Passagieren der oberen Klassen, die in ihren warmen Kabinen lagen und keine Ahnung davon hatten, dass eiskaltes Atlantikwasser bereits in die unteren Bereiche des Schiffes eindrang. Kapitän Smith erreichte die Brücke nur wenige Minuten nach der Kollision und ließ sich von erstem Offizier Murdoch die Situation erklären. Murdochs Bericht war knapp und verzweifelt. »Ich habe versucht, um ihn herumzufahren, Sir, aber er hat uns erwischt.« Smith befahl sofort eine Inspektion der Schäden und ließ den 4. Offizier Boxhall aussenden, um das Ausmaß der Beschädigungen festzustellen. Die ersten Berichte waren alarmierend. Wasser strömte in die Poststationen, die Gepäckräume und mehrere der vorderen wasserdichten Abteilungen. Thomas Andrews, aus dem Schlaf gerissen und in Hose und Hemd gekleidet, machte sich unverzüglich auf den Weg in die unteren Decks, um die Schäden persönlich zu begutachten. Was er dort sah, erfüllte ihn mit Entsetzen. Das Wasser stieg bereits über 1 Meter hoch in der ersten Abteilung und drang stetig in die benachbarten Bereiche ein. Seine schnellen Berechnungen waren eindeutig, 6 Abteilungen waren beschädigt, doch das Schiff konnte nur das Fluten von 4 Abteilungen überleben. Die Titanic war dem Untergang geweiht. Um 0.05 Uhr gab Kapitän Smith den Befehl, die Passagiere zu wecken und zu den Rettungsbooten zu bringen. Dieser Befehl wurde zunächst diskret und ohne Panik ausgegeben, da niemand eine Massenpanik auslösen wollte. Die Stewards gingen von Kabine zu Kabine und informierten die Passagiere höflich, dass sie sich warm anziehen und zu einer vorsorglichen Übung an Deck begeben sollten. Viele Passagiere reagierten mit Verärgerung oder Ungläubigkeit, warum sollten sie ihre warmen Betten verlassen für eine nächtliche Übung bei eisiger Kälte. John Jacob Astor half seiner schwangeren Frau Madeleine beim Anziehen und fragte den Steward, ob die Übung wirklich notwendig sei. Der Steward, selbst unsicher über die Schwere der Lage, konnte nur antworten, dass es sich um Vorsichtsmaßnahmen handle. Astor, ein erfahrener Reisender, spürte jedoch, dass mehr dahinter steckte und sorgte dafür, dass seine Frau sich warm anzog, bevor sie sich zu den anderen Passagieren an Deck gesellten. Das Ehepaar Strauss wurde in seiner Kabine geweckt und reagierte mit der Gelassenheit, die sie ihr ganzes Leben lang ausgezeichnet hatte. Ida half ihrem Ehemann Isidor beim Anziehen seiner Schwimmweste und scherzte, dass sie zu alt seien für nächtliche Abenteuer. Das Paar hatte keine Ahnung, dass sie in weniger als 2 Stunden eine Entscheidung treffen müssten, die sie beide das Leben kosten würde. Benjamin Guggenheim wurde von seinem Diener geweckt und reagierte zunächst mit aristokratischer Verärgerung über die Störung. Als er jedoch die Schwere der Lage begriff, bewies er die Würde seiner gesellschaftlichen Position. Er zog seinen eleganten Abendanzug an und erklärte seinem Diener, dass sie als Gentleman sterben würden, falls es soweit kommen sollte. Seine französische Geliebte Leontine war bereits an Deck gebracht worden. Doch Guggenheim weigerte sich, ihr zu folgen, solange andere Frauen und Kinder noch in Gefahr waren. Die Besatzung arbeitete fieberhaft daran, die Rettungsboote startklar zu machen. Eine Aufgabe, die durch die mangelnde Übung kompliziert wurde. Die Bootsdavids waren zwar modern und effizient, doch viele Besatzungsmitglieder hatten nie zuvor mit ihnen gearbeitet. Die Boote selbst waren für 2360 Menschen völlig unzureichend. Sie boten Platz für nur 1178 Personen, weniger als die Hälfte der Menschen an Bord. Wallace Hartley und sein Orchester versammelten sich auf dem Bootsdeck und begannen zu spielen, zunächst muntere Ragtime-Melodien, um die Stimmung zu heben und die Passagiere zu beruhigen. Die Musik hallte über das Deck und verlieh der surrealen Situation eine bizarre Normalität. Viele Passagiere glaubten immer noch, dass es sich um eine routinemäßige Vorsichtsmaßnahme handelte, und die fröhliche Musik verstärkte diesen Eindruck. Die ersten Rettungsboote wurden um 0.40 Uhr zu Wasser gelassen, doch sie war nur teilweise besetzt. Boot Nummer 7, das 68 Personen hätte aufnehmen können, verließ das Schiff mit nur 28 Menschen an Bord. Diese Verschwendung kostbarer Rettungskapazität war teilweise darauf zurückzuführen, dass viele Passagiere sich weigerten, das scheinbar sichere Schiff für ein kleines Holzboot auf dem eisigen Ozean zu verlassen. Vater Biles bewegte sich zwischen den verängstigten Passagieren und spendete Trost durch Gebete und beruhigende Worte. Der katholische Priester erkannte früher als viele andere die Schwere der Situation und begann, Generalabsolution zu erteilen für alle, die sie wünschten. Seine ruhige Gegenwart und seine spirituelle Autorität halfen vielen Menschen dabei, ihre Angst zu überwinden und würdevoll mit der Krise umzugehen. Um 1 Uhr morgens war die Realität der Situation nicht mehr zu leugnen. Das Schiff hatte bereits eine deutliche Neigung nach vorn entwickelt und das Wasser war auf dem E-Deck sichtbar. Die Notraketen begannen in regelmäßigen Abständen den dunklen Himmel zu erhellen, weiße Lichtsterne, die die verzweifelte Hoffnung auf Rettung in die sternenklare Nacht sandten. Doch die nächsten Schiffe waren zu weit entfernt, um rechtzeitig Hilfe zu leisten, und die Titanic kämpfte ihren einsamen Kampf gegen die gnadenlose Physik des eindringenden Wassers. Letzte Momente des Giganten. Als die erste Stunde nach der Kollision verstrich, konnte niemand mehr die Realität der Katastrophe leugnen. Die Titanic hatte sich deutlich nach vorn geneigt und selbst die optimistischen Passagiere erkannten nun, dass ihr prächtiges Schiff zum Untergang verurteilt war. Das Wasser war bereits bis zum A-Deck gestiegen und die elektrischen Lichter flackerten gelegentlich, wenn das eindringende Salzwasser die unteren Stromleitungen erreichte. Dennoch arbeiteten die Ingenieure unter der Führung von Chefingenieur Joseph Bell heldenhaft daran, die Generatoren am Laufen zu halten, damit die Lichter nicht ausgingen und die Funkapparatur weiter Notrufe senden konnte. Die Szenen auf dem Bootsdeck nahmen zunehmend dramatische Züge an, als die schreckliche Wahrheit über die unzureichende Anzahl von Rettungsbooten offenbar wurde. Zweiter Offizier Leitoller befolgte strikt die Seefahrtsregel, Frauen und Kinder zuerst, auf der Backbordseite des Schiffes, und ließ keine Männer in die Boote, auch wenn noch Plätze frei waren. Auf der Steuerbordseite interpretierte Erster Offizier Murdoch die Regel weniger streng und erlaubte Männern, die leeren Plätze einzunehmen, nachdem alle Frauen und Kinder in der Nähe untergebracht waren. Isidor und Ida Strauss standen vor ihrer schwersten Entscheidung. Als Ida die Möglichkeit erhielt, in Boot Nummer 8 zu steigen, weigerte sie sich kategorisch, ihren Ehemann zurückzulassen. »Wo du hingehst, gehe ich hin«, sagte sie mit einer Entschlossenheit, die alle Anwesenden zu Tränen rührte. »Wir haben 46 Jahre zusammengelebt und wir werden zusammen sterben.« Das betagte Ehepaar ging Hand in Hand zum hinteren Teil des Schiffes, um ihre letzten Momente in Würde zu verbringen. Benjamin Guggenheim erschien auf dem Deck in seinem tadellosen Smoking, begleitet von seinem Diener, der ebenfalls Abendkleidung trug. »Wir haben uns angezogen, um als Gentleman zu sterben«, verkündete er mit einer Würde, die selbst in dieser verzweifelten Situation beeindruckend war. Guggenheim half dabei, Frauen und Kinder in die Rettungsboote zu setzen und überreichte seine Visitenkarte an eine Überlebende mit der Bitte, seiner Frau auszurichten, dass er seine Pflicht getan habe. Thomas Andrews, der Konstrukteur des Schiffes, wandelte wie ein Gespenst durch die Korridore und überprüfte ein letztes Mal sein Lebenswerk. Er wurde in der ersten Klasse Lounge gesehen, wo er die Uhr an der Wand um 20 Minuten vorstellte und dann bewegungslos dasaß, als ob er über die Ironie des Schicksals nachdachte. Das Schiff, das er als unsinkbar entworfen hatte, würde in wenigen Minuten auf dem Grund des Atlantiks ruhen und er würde mit ihm untergehen. Wallace Hartley und sein achtköpfiges Orchester spielten weiter, auch als das Wasser bereits das A-Deck erreicht hatte. Sie hatten ihr übliches Repertoire von heiteren Melodien längst aufgegeben und spielten nun Hymnen und getragene Stücke, die den Ernst der Situation widerspiegelten. Augenzeugen berichteten später, dass das letzte Lied, das sie spielten, bevor das Wasser sie erreichte, der Choral »Näher, mein Gott, zu dir« war, obwohl andere behaupteten, es sei die anglikanische Hymne Autumn gewesen. Die Musik hallte über das sinkende Schiff und gab den Menschen in ihren letzten Momenten Trost. John Jacob Astor half seiner schwangeren Frau Madeleine in das zusammenklappbare Boot C und fragte zweiten Offizier Lightoller, ob er sie begleiten dürfe, da sie in einem delikaten Zustand sei. Lightoller lehnte ab und erklärte, dass zunächst alle Frauen und Kinder gerettet werden müssten. Astor akzeptierte diese Entscheidung wie ein Gentleman und trat zurück, nachdem er seiner Frau versichert hatte, dass er mit dem nächsten Boot folgen würde, eine Lüge, die aus Liebe geboren war. Captain Smith ging ein letztes Mal über das Schiff und entließ die Besatzung von ihren Pflichten mit den Worten: »Jeder Mann für sich selbst.« Er wurde zuletzt an der Brücke gesehen, wo er seit über 40 Jahren seinen Dienst getan hatte und weigerte sich, das Schiff zu verlassen, das seine letzte Kommandierung gewesen war. Seine genauen letzten Worte sind unbekannt, doch Überlebende berichteten, dass er mit der Würde unterging, die man von einem Kapitän der alten Schule erwartete. Father Biles hielt auf dem hinteren Deck eine improvisierte Messe ab für die Hunderten von Menschen, die wussten, dass sie nicht gerettet werden würden. Der katholische Priester erteilte Generalabsolution und führte Gebete auf Englisch, Deutsch, Italienisch und Polnisch, um den verschiedenen Nationalitäten an Bord gerecht zu werden. Seine ruhige Stimme und seine spirituelle Präsenz halfen vielen Menschen dabei, ihrem Schicksal mit Fassung entgegenzusehen. Um 2.05 Uhr war das letzte zusammenklappbare Boot zu Wasser gelassen worden, teilweise überflutet und kaum sehetüchtig. Über 1500 Menschen befanden sich noch an Bord der Titanic, die nun so stark geneigt war, dass die Menschen Schwierigkeiten hatten, auf den rutschigen Decks zu stehen. Die Lichter flackerten ein letztes Mal und gingen dann aus, als das Wasser die Generatoren erreichte und die elektrischen Systeme zum Erliegen brachte. In den letzten Minuten vor dem endgültigen Untergang brach das Schiff unter seinem eigenen Gewicht in zwei Teile. Mit einem ohrenbetäubenden Krachen, das über Kilometer hinweg zu hören war, riss die Titanic zwischen dem dritten und vierten Schornstein auseinander. Der vordere Teil sank fast sofort, während der hintere Teil noch einige Minuten an der Oberfläche blieb, bevor er ebenfalls in die schwarzen Tiefen des Atlantiks hinabgezogen wurde. Um 2.20 Uhr war die Titanic vollständig verschwunden und mit ihr das Leben von mehr als 1500 Menschen. Das größte Schiff der Welt war zur größten Schiffskatastrophe in Friedenszeiten geworden. Und der eiskalte Nordatlantik hatte sein schreckliches Werk vollbracht. In den eisigen Wassern des Atlantiks. Als die Titanic in den Tiefen des Nordatlantiks verschwand, begann ein anderes Drama von unvorstellbaren Ausmaßen. Der Kampf um das Überleben in den eisigen Gewässern, deren Temperatur minus 2 Grad Celsius betrug. Mehr als 1500 Menschen befanden sich plötzlich pirk am Wasser, ihre Körper dem tödlichen Schock der extremen Kälte ausgesetzt, während die 20 teilweise gefüllten Rettungsboote in sicherer Entfernung trieben und ihre Insassen die Schreie der Sterbenden hörten, die über das nächtliche Wasser hallten. Die ersten Minuten Ei am Wasser waren für die meisten Menschen ein Schock, der jenseits aller Vorstellungskraft lag. Charles Joffin, der Chefbäcker des Schiffes, hatte sich in den letzten Stunden der Katastrophe mit Whisky Mut angetrunken und sprang als einer der letzten vom sinkenden Schiff. Seine Alkoholisierung verlangsamte paradoxerweise die Unterkühlung und ermöglichte es ihm, länger am Wasser zu überleben als die meisten anderen. Er klammerte sich an Trümmerteile und trieb über 2 Stunden lang am eisigen Wasser, bevor er gerettet wurde. Ein medizinisches Wunder, das Ärzte noch jahrzehntelang beschäftigte. Jack Thayer, der 17-jährige Sohn eines Passagiers der ersten Klasse, hatte sich von seinen Eltern getrennt und sprang von der Reling, als das Schiff bereits fast vollständig unter Wasser war. Der junge Mann überlebte den Sprung aus 30 Metern Höhe und schwamm zu dem umgekippten, zusammenklappbaren Boot B, wo sich bereits etwa 30 andere Männer versammelt hatten, die auf dem kieloben schwimmenden Boot balancierten. Diese Gruppe überlebte die Nacht nur durch gegenseitige Unterstützung und die Führung von 2. Offizier Leithaler, der die Männer dazu brachte, gemeinsam das Gleichgewicht zu halten. Harold Bright, der jüngere der beiden Funkoffiziere, wurde unter dem zusammenklappbaren Boot B eingeklemmt und kämpfte sich unter Wasser hervor, wobei seine Füße schwer erfroren. Er wurde von den anderen Männern auf das umgekehrte Boot gezogen und verbrachte die Nacht in qualvollen Schmerzen. Doch seine Überlebenswille und die Hilfe der anderen retteten ihm das Leben. Sein Kollege Jack Phillips, der bis zur letzten Minute Notrufe gesendet hatte, überlebte das eiskalte Wasser nicht. Die Szenen in den Rettungsbooten waren geprägt von einer Mischung aus Schuld, Angst und der verzweifelten Hoffnung auf Rettung. Margaret Brown übernahm das Kommando in ihrem Boot und organisierte die Frauen zum Rudern, um warm zu bleiben. Ihre natürliche Führungsqualität und ihr Mut inspirierten die anderen Passagiere und trugen dazu bei, dass alle in ihrem Boot die lange Nacht überlebten. Sie drängte wiederholt darauf, zu den Menschen am Wasser zurückzukehren, doch die meisten anderen fürchteten, dass ihr Boot von verzweifelten Schwimmern zum Kentern gebracht werden könnte. In Boot Nummer 6 führte Quartermaster Hichens ein Regiment des Terrors, indem er den Passagieren einredete, dass sie alle sterben würden und dass jeder Versuch, den Menschen am Wasser zu helfen, selbstmörderisch sei. Seine pessimistische Haltung und seine Weigerung, auch nur einen Rettungsversuch zu unternehmen, führten zu erbitterten Auseinandersetzungen mit den Passagieren, insbesondere mit der energischen Margaret Brown und der britischen Gräfin Rothes, die seine Autorität in Frage stellten. Madeleine Astor saß zusammengekauert in ihrem Rettungsboot und starrte auf die Stelle, wo ihr Mann zuletzt gestanden hatte. Die 18-jährige schwangere Witwe war nun allein auf der Welt, ihr immenses Erbe mit der Verantwortung für das ungeborene Kind belastet, das nie seinen Vater kennenlernen würde. Die anderen Frauen in ihrem Boot versuchten sie zu trösten, doch der Schock über den Verlust ihres Mannes und die Ungewissheit über ihre Zukunft lähmten sie fast völlig. Die Schreie der Menschen am Wasser erreichten ihren Höhepunkt etwa 15 Minuten nach dem Untergang des Schiffes und schwollen an zu einem Chor des Leidens, der jeden Überlebenden für den Rest seines Lebens verfolgen sollte. Doch die extreme Kälte des Wassers wirkte gleichzeitig als gnädiger Henker. Die meisten Menschen verloren innerhalb von 20 Minuten das Bewusstsein und starben innerhalb einer Stunde an Unterkühlung. Nach einer halben Stunde war das schreckliche Konzert der Sterbenden zu einem gelegentlichen, schwachen Rufen abgeebbt und nach einer Stunde herrschte völlige Stille über dem Wasser. Die wenigen Menschen, die es schafften, auf Trümmerteile zu klettern oder sich an schwimmende Gegenstände zu klammern, kämpften gegen die Unterkühlung und gegen die Versuchung, einfach loszulassen und in den ewigen Schlaf zu gleiten. Chefkoch Meinert überlebte durch die ungewöhnliche Methode, kontinuierlich seine Arme und Beine zu bewegen und dabei Gebete zu murmeln, wodurch er seine Körpertemperatur gerade hoch genug hielt, um nicht das Bewusstsein zu verlieren. Um 3 Uhr morgens wurde am Horizont das erste Licht eines anderen Schiffes gesichtet. Die Carpathia, ein kleinerer Passagierdampfer der Cunard Line, hatte den Notruf der Titanic empfangen und raste mit Höchstgeschwindigkeit durch das eisverseuchte Gewässer, um Hilfe zu leisten. Kapitän Arthur Rostron hatte jeden verfügbaren Kessel anheizen lassen und sein Schiff auf eine Geschwindigkeit gebracht, die alle technischen Empfehlungen überstieg, während er zwischen Eisbergen hindurch lavierte, die in der Dunkelheit nur schwer zu erkennen waren. Die ersten grünen Leuchtraketen der Carpathia um 3.30 Uhr lösten in den Rettungsbooten einen Sturm der Erleichterung aus. Die Menschen begannen zu weinen, zu beten und sich zu umarmen, als sie erkannten, dass ihre lange Nacht des Schreckens ein Ende haben würde. Die Boote begannen sich langsam in Richtung des rettenden Lichts zu bewegen, wobei viele der Frauen zum ersten Mal seit Stunden zu rudern begannen. Um 4 Uhr morgens erreichte die Carpathia die Unglücksstelle und begann mit der systematischen Bergung der Überlebenden. Das erste Rettungsboot wurde um 4.10 Uhr längsseits gebracht und Margaret Brown war eine der ersten, die an Bord des rettenden Schiffes kletterte. Die Besatzung der Carpathia hatte warme Decken, heiße Getränke und medizinische Versorgung vorbereitet, doch nichts konnte die emotionalen Wunden heilen, die diese Nacht geschlagen hatte. Als die Sonne über dem Nordatlantik aufging, offenbarte sich das volle Ausmaß der Tragödie. Von den 2224 Menschen, die die Titanic verlassen hatten, waren nur 702 gerettet worden. Das eiskalte Wasser hatte mehr als 1500 Leben gefordert und das Meer war übersät mit Trümmerteilen, Koffern und den stillen Zeugen der größten Schiffskatastrophe in der Geschichte der Friedensschifffahrt. Die Welt erfährt die Wahrheit. Als die ersten schwachen Funksignale der Carpathia am Montag, den 15. April, die Küstenstation an der amerikanischen Ostküste erreichten, ahnte niemand das wahre Ausmaß der Katastrophe, die sich in der Nacht zuvor auf dem Nordatlantik ereignet hatte. Die ersten Meldungen waren verwirrend und widersprüchlich. Ein großes Schiff sei gesunken, doch die Titanic sei sicher und werde von anderen Schiffen nach New York geschleppt. Diese Fehlinformationen entstanden teilweise durch die schwache Funkverbindung über die große Entfernung und teilweise durch die natürliche menschliche Neigung, das Unvorstellbare nicht wahrhaben zu wollen. David Sarnoff, ein junger Funker der Marconi Wireless Telegraph Company in New York, saß 72 Stunden lang ununterbrochen an seinem Funkgerät und sammelte fragmentarische Nachrichten aus dem Äther. Seine geduldige Arbeit war es, die schließlich die Wahrheit ans Licht brachte. Die Titanic war untergegangen und mehr als 1500 Menschen waren tot. Diese Nachrichten sandte er an die Zeitungsredaktionen weiter, die zunächst zögerten, eine so unglaubliche Geschichte zu veröffentlichen, ohne sie durch andere Quellen bestätigt zu haben. Die Büros der White Star Line in New York waren von verzweifelten Angehörigen belagert, die Nachrichten über ihre Liebsten suchten. Hunderte von Menschen drängten sich in das bescheidene Gebäude an der Broadway und überfluteten die Angestellten mit Fragen, die niemand beantworten konnte. J. Bruce Ismay, der Direktor der White Star Line, der zu den Geretteten gehörte, schwieg hartnäckig über die Einzelheiten der Katastrophe und weigerte sich, Interviews zu geben oder öffentliche Erklärungen abzugeben. Vincent Astor, der Sohn von John Jacob Astor, erfuhr vom Untergang der Titanic durch einen Anruf in seinem New Yorker Herrenclub. Der junge Millionär charterte sofort den schnellsten verfügbaren Dampfer und fuhr aufs Meer hinaus in der hoffnungslosen Hoffnung, seinen Vater lebend zu finden. Seine Suche war vergeblich, doch sie zeigte der Welt das Ausmaß der menschlichen Tragödie, die sich hinter den nüchternen Zahlen verbarg. Vincent würde seinen Vater nie wiedersehen, doch er würde das immense Astor-Vermögen erben und die Verantwortung für die schwangere Witwe seines Vaters übernehmen. Die Zeitungen der Welt reagierten zunächst mit Ungläubigkeit, dann mit einer beispiellosen Medienberichterstattung. Die New York Times druckte ihre größte Schlagzeile in der Geschichte der Zeitung: Titanic sinkt, wir 100 gerettet, 60 bekannte Passagier verloren. Die Londoner Times schrieb vom schrecklichsten Unglück zur See seit Menschengedenken, während die deutschen Zeitungen die technischen Aspekte des Untergangs analysierten und fragten, wie das modernste Schiff der Welt so schnell sinken konnte. Eleanor Wiedner, die ihren Ehemann und ihren Sohn beim Untergang verloren hatte, war eine der ersten Überlebenden, die öffentlich über die Unzulänglichkeiten der Rettungsboote sprach. In einem bewegenden Interview beschrieb sie, wie sie hilflos zusehen musste, während ihr 18-jähriger Sohn Harry sich weigerte, einen Platz in einem Rettungsboot einzunehmen, weil erwachsene Männer nicht vor Frauen und Kindern gerettet werden sollten. Ihre Worte bewegten Millionen von Menschen und trugen dazu bei, das öffentliche Bewusstsein für die Notwendigkeit von Sicherheitsreformen zu schärfen. Margaret Brown wurde fast über Nacht zu einer Berühmtheit, als Zeitungsreporter von ihrer Heldentat erfuhren, in den Rettungsbooten das Kommando übernommen und andere Überlebende ermutigt zu haben. Ihre lebhaften Schilderungen der Ereignisse und ihre unverblümte Kritik an der unzureichenden Vorbereitung der Besatzung auf Notfälle machten sie zur beliebtesten Interviewpartnerin der Reporter. Die Titanic war unsinkbar, so sagten sie, erklärte sie einem Journalisten. Nun, das Wasser hat eine andere Meinung gehabt. Die Ankunft der Carpathia I am Hafen von New York am Donnerstag, den 18. April, war ein Ereignis, das die gesamte Stadt lähmte. Zehntausende von Menschen versammelten sich am Pier, darunter Angehörige der Opfer, neugierige Schaulustige, Reporter und Fotografen. Als die Überlebenden von Bord gingen, viele von ihnen noch immer in den Kleidern, die sie in jener schrecklichen Nacht getragen hatten, war die Stille fast ohrenbetäubend. Die Menge erkannte instinktiv, dass sie Zeugen einer historischen Tragödie wurden. Madeleine Astor, jetzt Witwe Ai am 8. Monat schwanger, wurde von einer Gruppe von Reportern bedrängt, doch Vincent Astor und andere Familienmitglieder schirmten sie ab. Sie würde 4 Monate später einen Sohn gebären, der nach seinem verstorbenen Vater John Jacob Astor V genannt wurde. Das Kind würde nie den Mann kennengelernt, der in der eisigen Nacht des Atlantiks gestorben war, um sicherzustellen, dass Frauen und Kinder zuerst gerettet wurden. Harold Bright, der überlebende Funkoffizier, wurde auf einer Trage von Bord getragen, seine erfrorenen Füße in Bandagen gehüllt. Seine ersten Worte an die Reporter waren eine Hommage an seinen toten Kollegen Jack Phillips. Phillips hat bis zur letzten Minute gesendet. Er ist ein Held. Brights Bericht über die letzten Stunden der Titanic wurde zu einem der bewegendsten Zeugnisse der Katastrophe und half der Öffentlichkeit zu verstehen, wie die Helden des Schiffes ihr Leben geopfert hatten. Die Trauer und der Schock, die die Welt erfassten, gingen tief über die unmittelbaren Familien der Opfer hinaus. König Georg V. von England sandte persönliche Beileidsbekundungen, Kaiser Wilhelm II. Von Deutschland ordnete Trauerbeflaggung auf allen deutschen Schiffen an. Und Präsident William Howard Taft erklärte einen nationalen Trauertag in den Vereinigten Staaten. Die Titanic war mehr als nur ein Schiff gewesen. Sie war ein Symbol für den menschlichen Fortschritt und die Überlegenheit der Technik über die Naturgewalten gewesen. Doch bereits in diesen ersten Tagen nach der Katastrophe begannen die schwierigen Fragen: Wie konnte das unsinkbare Schiff so schnell untergehen? Warum gab es nicht genügend Rettungsboote für alle Menschen an Bord? Warum ignorierte die Besatzung die Eiswarnungen? Diese Fragen würden zu Untersuchungen führen, die das maritime Recht für immer verändern und sicherstellen würden, dass eine solche Tragödie nie wieder geschehen könnte. Untersuchungen und Lehren. Noch bevor die letzten Überlebenden der Titanic ihre Füße auf amerikanischen Boden gesetzt hatten, begannen bereits die ersten Forderungen nach einer umfassenden Untersuchung der Katastrophe. Senator William Alden Smith aus Michigan, ein Mann mit wenig Erfahrung in der Seefahrt, aber mit einem ausgeprägten Sinn für öffentliche Empörung und politische Gelegenheiten, kündigte am 16. April an, dass der amerikanische Senat eine vollständige Untersuchung durchführen würde. Seine Entscheidung, die Überlebenden noch am Pier zu verhören, bevor sie Zeit hatten, sich zu erholen oder ihre Aussagen mit Anwälten abzustimmen, war umstritten, erwies sich jedoch als entscheidend für die Aufdeckung der Wahrheit. J. Bruce Ismay, der überlebende Direktor der White Star Line, wurde zur Hauptfigur der amerikanischen Untersuchung, obwohl er lieber nach England zurückgekehrt wäre, um der intensiven öffentlichen Kontrolle zu entgehen. Senator Smith hielt ihn jedoch in New York fest und zwang ihn, vor dem Untersuchungsausschuss auszusagen. Ismays Aussage war geprägt von seiner offensichtlichen Qual über den Verlust seines Schiffes und die Tatsache, dass er überlebt hatte, während so viele andere, einschließlich Kapitän Smith, gestorben waren. Seine Verteidigung, dass er nur einen der letzten verfügbaren Plätze in einem Rettungsboot genommen hatte, überzeugte die amerikanische Öffentlichkeit nicht, die ihm vorwarf, das Schiff wie eine Ratte verlassen zu haben. Die amerikanische Untersuchung deckte eine Reihe von schockierenden Unzulänglichkeiten auf. Es wurde enthüllt, dass die Titanic nur Rettungsboote für ein Drittel der Menschen an Bord hatte, obwohl dies den damaligen Gesetzen entsprach, die auf der veralteten Annahme basierten, dass Schiffe in Küstennähe verkehrten, wo schnelle Hilfe verfügbar wäre. Die Besatzung hatte keine ausreichende Ausbildung am Umgang mit den Rettungsbooten erhalten und viele der Boote waren nur teilweise gefüllt zu Wasser gelassen worden, was kostbare Leben kostete. Harold Brights emotionale Aussage über die letzten Momente seines Kollegen Jack Phillips bewegte den Untersuchungsausschuss zu Tränen. Er berichtete, wie Phillips bis zur letzten Minute am Funkgerät geblieben war und Notrufe gesendet hatte, während das Wasser bereits um seine Füße schwappte. Die Untersuchung ergab auch, dass das nahegelegene Schiff Kalifornien, das nur wenige Kilometer entfernt gestoppt hatte, die Notraketen der Titanic gesehen, aber nicht darauf reagiert hatte, da der Funkoffizier bereits schlafen gegangen war. Margaret Brown wurde zu einer der glaubwürdigsten Zeuginnen der amerikanischen Untersuchung. Ihre klaren, ungeschminkten Schilderungen der Ereignisse in den Rettungsbooten und ihre Kritik an der mangelhaften Führung einiger Besatzungsmitglieder trugen dazu bei, ein vollständiges Bild der Katastrophe zu zeichnen. Sie berichtete auch über die Heldentat von Wallace Hartley und seinem Orchester, die bis zum Ende gespielt hatten, um die Passagiere zu beruhigen. Diese Männer waren wahre Helden, sagte sie aus. Sie opferten ihre Leben, damit andere Hoffnung haben konnten. Die britische Untersuchung unter Lord Mersey begann einige Wochen später und war formeller und technischer ausgerichtet als ihr amerikanisches Pendant. Thomas Andrews' Entwürfe wurden minutiös analysiert und Experten für Schiffbau aus ganz Europa wurden als Sachverständige geladen. Die britische Untersuchung konzentrierte sich mehr auf die technischen Aspekte des Untergangs und weniger auf die menschlichen Versäumnisse, was teilweise den unterschiedlichen rechtlichen Traditionen und teilweise dem nationalen Stolz geschuldet war. Edward Wilding, ein leitender Ingenieur von Harland & Wolff, legte der britischen Untersuchung detaillierte Berechnungen vor, die zeigten, dass das Schiff etwa 300 Fuß seiner Länge beschädigt worden war, eine Schadensstrecke, die das Überleben unmöglich machte. Seine Analyse ergab auch, dass die Titanic möglicherweise überlebt hätte, wenn sie den Eisberg frontal gerammt hätte, anstatt zu versuchen, ihm auszuweichen. Diese Enthüllung führte zu grundlegenden Änderungen in den Protokollen für Notfälle auf See. Die Untersuchungen führten zu weitreichenden internationalen Reformen der Schiffssicherheit. Die erste internationale Konferenz für die Sicherheit des Lebens auf See fand 1914 in London statt, wo Vertreter aus 13 Nationen sich darauf einigten, neue Standards zu schaffen. Diese Standards verlangten ausreichende Rettungsboote für jeden Menschen an Bord, regelmäßige Sicherheitsübungen, eine 24-stündige Funkwache auf allen Passagierschiffen und Eispatrouillen I am Nordatlantik während der gefährlichen Monate. Die Eispatrouille, die von den Vereinigten Staaten und anderen Nationen gemeinsam finanziert wurde, begann bereits I am Jahr 1914 ihre Arbeit und überwacht seitdem die Eisbergbewegung I am Nordatlantik. Diese Organisation, die später als International Ice Patrol bekannt wurde, hat in den mehr als 100 Jahren seit der Titanic-Katastrophe keinen einzigen Verlust von Leben durch Eisberge in dem überwachten Gebiet zu verantworten. Die Wiedener-Familie, die ihren Patriarchen und Sohn bei der Katastrophe verloren hatte, stiftete der Harvard University mehrere Millionen Dollar für den Bau einer Bibliothek zum Gedenken an Harry Elkins Wiedener. Die Wiedener Library wurde zu einer der bedeutendsten Universitätsbibliotheken der Welt und erinnert bis heute an den jungen Mann, der sein Leben opferte, weil er sich weigerte, vor Frauen und Kindern in ein Rettungsboot zu steigen. Madeleine Astor verwendete einen Teil ihres geerbten Vermögens für die Einrichtung einer Stiftung zur Verbesserung der Sicherheitsstandards auf Schiffen, während andere Überlebende und Familien von Opfern ähnliche wohltätige Initiativen gründeten. Diese Bemühungen trugen dazu bei, dass die Lehren aus der Titanic-Katastrophe nicht vergessen wurden und sich in konkreten Verbesserungen der maritimen Sicherheit niederschlugen. Die Titanic-Katastrophe markierte das Ende einer Ära unbegrenzten Vertrauens in die Technik und den Beginn eines vorsichtigeren Ansatzes bei der Entwicklung neuer Technologien. Die Lektion, dass menschlicher Hochmut vor der Natur gedemütigt werden kann, hallte weit über die Schifffahrt hinaus und beeinflusste das Denken über Risiko und Sicherheit in vielen anderen Bereichen der modernen Zivilisation. Suche in den Tiefen. 73 Jahre lang ruhte die Titanic in der absoluten Finsternis des Nordatlantiks, 3800 Meter unter der Oberfläche, wo ewiges Schweigen herrschte und der Wasserdruck so gewaltig war, dass er jeden menschlichen Körper in Sekundenbruchteilen zermalmen würde. In dieser unwirtlichen Tiefe, wo die Temperatur konstant bei 2 Grad Celsius lag und kein Sonnenstrahl jemals hingelangte, wurde das berühmteste Schiffswrack der Welt zu einer Legende, die Generationen von Ozeanographen, Schatzsuchern und Träumern faszinierte. Robert Ballard, ein amerikanischer Meeresgeologe und ehemaliger Marineoffizier, hatte bereits als Kind von der Titanic geträumt, nachdem er Walter Lords klassisches Buch A Night to Remember gelesen hatte. Seine Obsession mit dem versunkenen Schiff begleitete ihn durch seine wissenschaftliche Laufbahn, doch die Technologie, um in solche Tiefen vorzudringen und systematisch zu suchen, existierte noch nicht. Ballard musste warten, bis die Entwicklung von ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugen und hochauflösenden Sonargeräten es möglich machte, das Unmögliche zu versuchen. Die ersten ernsthaften Suchexpeditionen begannen bereits in den 70er Jahren, als der amerikanische Millionär Jack Grimm mehrere aufwendige, aber erfolglose Versuche unternahm, das Wrack zu lokalisieren. Grimms Expeditionen waren geprägt von einem Cowboy-Mentalität und mangelhafter wissenschaftlicher Methodik, doch sie trugen dazu bei, das öffentliche Interesse an der Titanic zu erneuern und die Entwicklung besserer Suchtechnologien voranzutreiben. Ballards Durchbruch kam durch eine geheime Zusammenarbeit mit der amerikanischen Marine, die ihre eigenen Motive für die Entwicklung tiefseetauglicher Technologie hatte. Während des Kalten Krieges waren sowohl amerikanische als auch sowjetische U-Boote in den Tiefen der Weltmeere gesunken und die Marine benötigte Möglichkeiten, diese zu lokalisieren und zu untersuchen, ohne ihre wahren Absichten zu enthüllen. Die Suche nach der Titanic bot die perfekte Tarnung für die Entwicklung dieser strategisch wichtigen Fähigkeiten. Am 1. September 1985, nach wochenlanger systematischer Suche mit dem Forschungsschiff Knorr und dem ferngesteuerten Unterwasserfahrzeug Argo, entdeckte Ballards Team die ersten unzweifelhaften Spuren der Titanic. Es war nicht das Schiff selbst, das sie zuerst sahen, sondern einer der gewaltigen Dampfkessel, der sich aus dem Schlamm der Tiefsee erhob wie ein industrielles Grabmal. Die Spannung I am Kontrollraum des Forschungsschiffs war elektrisch, als die körnigen Schwarz-Weiß-Bilder der Unterwasserkamera den Beweis lieferten, dass die lange Suche endlich erfolgreich war. Die ersten Bilder der Titanic schockierten selbst die Wissenschaftler, die auf das Schlimmste vorbereitet gewesen waren. Das Schiff war, wie bereits während der Katastrophe beobachtet worden war, in zwei Hauptteile zerbrochen, die etwa 600 Meter voneinander entfernt auf dem Meeresboden lagen. Der Bugabschnitt war bemerkenswert gut erhalten, seine Form noch immer erkennbar und majestätisch, während das Heck durch den gewaltsamen Bruch und den anschließenden Aufprall auf dem Meeresboden schwer beschädigt war. Die Entdeckung löste eine weltweite Medienbegeisterung aus, die an die ursprüngliche Berichterstattung über die Katastrophe erinnerte. Ballard wurde über Nacht zu einer Berühmtheit, doch er bestand darauf, dass die Titanic als Grabstätte behandelt werden sollte. Seine Expeditionsfilm, der die ersten Bilder des Wracks zeigte, bewegte Millionen von Zuschauern zu Tränen, als sie die Geisterhaftigkeit der großen Treppe sahen, wo einst elegant gekleidete Passagiere promeniert hatten, und die Überreste der Kabinen, in denen Menschen ihre letzten Stunden verbracht hatten. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die aus der Untersuchung des Wracks gewonnen wurden, revolutionierten das Verständnis der Katastrophe. Es wurde deutlich, dass der Eisberg nicht einen langen Riss in der Schiffshülle verursacht hatte, wie ursprünglich angenommen, sondern eine Reihe kleinerer Öffnungen, die zusammengenommen tödlich waren. Die metallurgische Analyse der geborgenen Schiffsplatten ergab, dass die Nieten von minderer Qualität waren und unter dem Aufprall nachgegeben hatten, eine Entdeckung, die neue Theorien über die Ursache des schnellen Untergangs hervorbrachte. James Cameron, der Filmregisseur, führte in den 90er Jahren mehrere Expeditionen zur Titanic durch, die für seinen epochalen Film 1997 verwendet wurden. Seine hochauflösenden Kameras und fortschrittlichen Beleuchtungssysteme enthüllten Details des Wracks, die zuvor unsichtbar gewesen waren. Camerons akribische Recherche und seine Inszenierung der Katastrophe brachten die Geschichte der Titanic einer neuen Generation nahe und verstärkte das öffentliche Interesse an dem Wrack. Doch die zunehmende Zahl von Expeditionen führte auch zu Kontroversen über die kommerzielle Ausbeutung der Grabstätte. Verschiedene Unternehmen begannen, Artefakte vom Meeresboden zu bergen und zu verkaufen, was bei überlebenden Familien und Maritimhistorikern Empörung auslöste. Schuhe, Geschirr, persönliche Gegenstände und sogar ein Stück Kohle aus den Bunkern der Titanic wurden zu Sammlerobjekten, was viele als Schändung der Grabstätte betrachteten. Die Erforschung der Titanic führte auch zur Entdeckung einer einzigartigen Tiefseelebensgemeinschaft. Bakterien, die das Eisen des Schiffes fressen, haben ihr am Laufe der Jahrzehnte bizarre Strukturen geschaffen, die Rusticles genannt werden, rostfarbene Eiszapfen, die vom Schiff hängen und es langsam aufzehren. Wissenschaftler schätzen, dass diese Bakterien das Wrack innerhalb der nächsten 50 Jahre vollständig aufgelöst haben werden. Zum 100. Jahrestag der Katastrophe Ihr, am Jahr 2012, unternahmen mehrere Expeditionen Gedenkfahrten zur Unglücksstelle. Diese Reisen kombinierten wissenschaftliche Forschung mit emotionaler Erinnerung, als Nachkommen von Überlebenden und Opfern Blumen und Gedenkgegenstände ins Meer warfen. Die modernen Unterwasserfahrzeuge zeigten, dass das Wrack sich in einem fortgeschrittenen Stadium der Zersetzung befand, was die Dringlichkeit weiterer wissenschaftlicher Untersuchungen unterstrich. Die Titanic in der Tiefe wurde zu mehr als nur einem Wrack. Sie wurde zu einem Symbol für die Vergänglichkeit menschlicher Errungenschaften und die Macht der Zeit, alle Ambitionen zu demütigen. Ewige Erinnerung und Erbe. Ein Jahrhundert ist vergangen seit der Nacht, in der die Titanic in den eisigen Wassern des Nordatlantiks versank, doch ihr Name ist lebendiger denn je in der kollektiven Erinnerung der Menschheit. Die Geschichte des unsinkbaren Schiffes ist über die Jahre hinweg zu mehr geworden als nur einer maritimen Katastrophe. Sie ist zu einer universellen Metapher für menschlichen Hochmut, für die Zerbrechlichkeit technischen Fortschritts und für die ewigen Themen von Liebe, Opferbereitschaft und der Würde des Menschen angesichts des Todes geworden. In Belfast, der Stadt, in der die Titanic geboren wurde, erhebt sich heute das größte Titanic-Museum der Welt. Ein architektonisches Wunderwerk, das die Form des Schiffsbug nachahmt und an genau der Stelle steht, wo einst Thomas Andrews und seine Kollegen das Schiff entworfen hatten. Mehr als 800.000 Besucher pilgern jährlich zu diesem Tempel der Erinnerung, um die Geschichte jener 15.000 Arbeiter zu erleben, die mit Stolz und Hingabe das größte Schiff ihrer Zeit erschufen, ohne zu ahnen, dass ihr Lebenswerk zur berühmtesten Tragödie der Seefahrt werden würde. Die Geschichten der Menschen an Bord leben weiter in den Herzen ihrer Nachkommen und in der Literatur, die sie unsterblich gemacht hat. Walter Lords A Night to Remember, geschrieben 40 Jahre nach der Katastrophe, wurde zum definitiven Bericht über jene schicksalhafte Nacht und inspirierte Generationen von Historikern, Schriftstellern und Filmemachern. Lords akribische Recherche und sein einfühlsamer Schreibstil brachten die Menschlichkeit der Tragödie zum Vorschein und machte deutlich, dass hinter den Statistiken echte Menschen mit Träumen, Hoffnungen und Ängsten standen. James Camerons epochaler Film aus dem Jahr 1997 brachte die Geschichte der Titanic einer neuen Generation nahe und wurde zu einem der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Durch die fiktive Liebesgeschichte zwischen Jack und Rose, die vor dem Hintergrund der realen Katastrophe spielte, erreichte Cameron Millionen von Menschen weltweit und machte sie zu Zeugen der menschlichen Dramen, die sich in jener Nacht abgespielt hatten. Die Musik von Celine Dion, insbesondere das Lied My Heart Will Go On, wurde zu einer modernen Hymne der Liebe und des Verlustes. In Southampton, dem Heimathafen der Titanic, erinnert ein bewegendes Denkmal an die frühen 134 Bewohner der Stadt, die mit dem Schiff untergingen. Viele von ihnen waren Besatzungsmitglieder, die ihr Leben ließen, während sie bis zum Ende ihre Pflicht erfüllten. Ihre Namen sind in Stein gemeißelt, als ewige Erinnerung daran, dass Heldentum oft in stillen Momenten der Pflichterfüllung liegt, fernab von Ruhm und öffentlicher Anerkennung. Die Titanic-Gesellschaften auf der ganzen Welt haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Erinnerung an jede einzelne Seele zu bewahren, die in jener Nacht verloren ging. Ihre pedantische Forschung hat Tausende von Einzelschicksalen ans Licht gebracht, Geschichten von Träumen und Hoffnungen, die mit dem Schiff untergingen. Daniel Buckley, der junge Ayer aus Cork, der überlebte und später nach Amerika auswanderte, wo er eine Familie gründete. Die Sagefamilie aus Schweden, von der nur die Mutter überlebte und die ihre Kinder nie wieder sah. Die technischen Lehren aus der Katastrophe haben die maritime Welt grundlegend verändert. Jedes moderne Passagierschiff trägt genügend Rettungsboote für jeden Menschen an Bord, besitzt ein ununterbrochenes Funksystem und befolgt internationale Sicherheitsprotokolle, die direkt aus den Fehlern jener Nacht entstanden sind. Die International Ice Patrol überwacht noch heute die Eisbergbewegungen I am Nordatlantik und hat seit ihrer Gründung keinen einzigen Verlust von Menschenleben durch Kollisionen mit Eisbergen zu verantworten. Doch vielleicht ist das wichtigste Erbe der Titanic die Erkenntnis über die menschliche Natur selbst, die in den Berichten über Heldentum und Feigheit, Liebe und Selbstsucht, Würde und Verzweiflung zum Vorschein kommt. Wallace Hartley und sein Orchester, die bis zum Ende spielten, Ida und Isidor Strauss, die sich entschieden, gemeinsam zu sterben, anstatt getrennt zu überleben. Benjamin Guggenheim, der sich anzog, um als Gentleman zu sterben. Father Biles, der Absolution erteilte, während das Wasser um seine Füße stieg. Diese Geschichten sprechen zu etwas Tieferem in der menschlichen Seele als nur historische Neugier. Die Titanic wurde auch zu einem Symbol für soziale Gerechtigkeit und Klassenbewusstsein. Die Tatsache, dass 63% der Passagiere der ersten Klasse überlebten, während nur 24% der Passagiere der dritten Klasse gerettet wurden, wirft bis heute Fragen über Privilegien und Gleichberechtigung auf, die weit über jene Aprilnacht hinaus relevant bleiben. Moderne Wissenschaftler nutzen das Titanic-Wrack als Laboratorium für die Erforschung der Tiefsee und der Prozesse, die in den dunkelsten und extremsten Umgebungen unseres Planeten ablaufen. Die Bakterien, die das Eisen des Schiffes zersetzen, könnten Einblicke in die Evolution des Lebens geben, während die Artefakte, die über ein Jahrhundert lang in der Tiefe konserviert wurden, Historikern neue Perspektiven auf das edwardianische Zeitalter eröffnen. Wenn Reisende heute den Nordatlantik überqueren, sei es mit dem Flugzeug oder mit modernen Ozeanschiffen, können sie an klaren Nächten auf die Gewässer blicken, unter denen die Titanic ruht. In dieser stillen Tiefe liegt nicht nur ein Schiff, sondern ein Zeugnis menschlicher Ambitionen und menschlicher Sterblichkeit. Eine Erinnerung daran, dass unsere größten Triumphe und unsere tiefsten Tragödien oft nur einen Herzschlag voneinander entfernt sind. Die Geschichte der Titanic endet nicht mit ihrem Untergang, sondern lebt weiter in jedem Menschen, der ihre Geschichte hört und die zeitlosen Wahrheiten über Mut, Liebe, Verlust und die ewige menschliche Hoffnung auf Erlösung erkennt, die in jener schicksalhaften Nacht auf dem Atlantik offenbar wurden.